Willkommen zurück bei Tomaten auf der Fantasie.
Wir, Carsten Otto
und Sophie von Stockhausen,
öffnen wieder unsere Kaffeeküche für den Behindertenblick auf die Arbeits- und Organisationswelt.
Hallo Sophie.
Hallo Carsten.
Gesundes neues Jahr wünsche ich.
Wünsche ich dir auch. Wir haben uns wirklich noch gar nicht gesehen seitdem.
Nein.
Nur oft telefoniert.
Nein, wir sind jungfräulich in diesem Jahr zusammengekommen. Sehr schön. Schön, dich zu sehen.
Ja.
Wie geht's dir?
Gut. Bin auch froh, einfach es geschafft zu haben mit Glatteis und Schnee und zwar gerutscht, aber nicht verletzt zu sein.
Ja, Berlin mit Winterlandschaft und Schnee. Ich hab's ja gefeiert, muss ich sagen.
Ja, es sieht wunderbar aus und man muss sich einfach, also ich habe mich dann einfach auch wirklich noch mehr eingeschränkt. Da hatte ich so eine kurze Wutspirale.
Ah.
Aus der bin ich aber auch wieder dann raus und dann habe ich es einfach akzeptiert.
Ja, also Hinweis an die Welt da draußen. Schnee und Langstock, Klammer auf, Blindenstock, Klammer zu, keine gute Mischung.
Nee.
Ja, insbesondere, wenn man nicht sieht, wenn es glatt ist. Aber gut, wir sind heile durchgekommen.
Und du hast Besuch mitgebracht.
Ich habe Besuch mitgebracht, ja. Und zwar mittlerweile guten alten Freund von mir, den ich sehr, sehr, sehr schätze. Und zwar den Karl Elbel. Und Karl ist Diplompädagoge, Theaterpädagoge, Psychodramatiker und O&M-Lehrer. Also O&M steht für Orientierung und Mobilität, also zu Deutsch. Er bringt Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung bei, wie sie sich trotz Blindheit und Sehbehinderung im Alltag, zum Beispiel auf der Straße, mit einem Langstock gut orientieren können. Hallo Karl.
Einen schönen guten Morgen aus dem Norden.
Aus dem schönen Norden. Da geht mein Herz auf.
Der ist heute auch wunderschön. Blauer Himmel, Sonnenschein, frostig gewesen heute Nacht und soll den ganzen Tag sonnig bleiben.
Du bist in Kiel, ne?
Ich bin in Kiel, ganz genau. Ganz nah an der Förde.
Sehr schön.
Na dann sonnige Grüße aus dem ebenso kalten, frostigen und sonnigen Berlin nach Kiel.
Wollen wir gleich reinstarten mit unserer Check-in-Frage, Carsten?
Hast du was vorbereitet?
Ich habe was vorbereitet.
Na, sehr gut, dann hau mal raus.
Karl, das ist die Frage, die wir auch alle drei beantworten. Also da bist nicht nur du gegrillt.
Ja.
Wenn du ein Musikstück wärst, welches wärst du und warum?
Ach du lieber Himmel. Ja, okay. Also ich habe ja hier in Schleswig-Holstein die klassische Musik lieben gelernt, weil es gibt hier ein wunderschönes Festival, das Schleswig-Holstein Musikfestival jeden Sommer. Da kann man in Scheunen, in Schlössern, in Kirchen tolle Musik hören. Und insofern nein, aber doch nicht. Ich habe mich doch anders entschieden. Mein Musikstück ist It's Only Rock'n'Roll von den Rolling Stones.
Oh, gute Wahl.
Weil ich eigentlich ja von der Jugend her und bis heute immer noch in mir ein Fan der Rockmusik bin und irgendwie kann ich mich damit auch gut identifizieren, weil das war halt die Musik meiner Jugend, meiner Aufbruchsstimmung, auch auf dem Lande und das ist irgendwie die 70er Jahre, seit Anfang der 70er, Ende der 60er, das ist so, ja, hat mich geprägt und insofern kam mir das schnell in den Sinn.
Das Witzige ist ja, dass ich merke das bei meinem Sohn jetzt auch, aber wir haben uns damals ja auch an den Platten unserer Eltern vergriffen und die Eltern meiner besten Freundin waren auch riesige Stones und Led Zeppelin Fans und wir haben das auch so abgefeiert.
Ja.
Das ist großartig. Also da bin ich ganz bei dir.
Ja, danke. Also mit dem Plattenschrank meiner Eltern, da war nichts zu holen. Also da wäre ich nicht weit gekommen in Sachen Rock'n'Roll.
Ja, bei meiner Mutter wäre ich da auch nicht so. Das war eher klassisch. Ja. Und Carsten?
Muss überlegen. Mir fallen zwei Songs ein.
Das geht aber nicht.
Wa?
Soll ich erst mal?
Nee. Also ich glaube, also es ist ein bisschen abgedroschen klingen, aber ich habe so einen Song, der so eher so ein bisschen so, nicht Drama, aber so ein bisschen eher schwerer hat, aber ich nehme den eher lockeren, leichten. Das wäre von Bob Marley, Three Little Birds.
Oh.
Ja, don't worry about a thing, cause every little thing will gonna be alright.
Das ist ja auch so ein bisschen unser Song, der läuft hier nämlich fast immer, wenn wir Podcasts machen.
Ja, das stimmt.
Ja, schön.
Bob Marley, wow. Habe ich in der Waldbühne gesehen, tatsächlich noch lebendig.
Wirklich?
Echt?
Oh.
Ja.
Wow.
Dürfen wir deine Füße küssen?
Wow, oder? Kann ich nochmal hier punkten, ne?
Ja, unbedingt. Ja. Na, wann war denn das? Wann ist er gestorben? 77, glaube ich, wa?
Wow.
Bob Marley ist 77 gestorben, der hat ja Krebs verschleppt, der war zum Schluss noch in Süddeutschland irgendwie zu
Deutschland,
Therapie.
Deutschland, ja. Also das Jahr kriege ich nicht hin, auf jeden Fall nicht allzu viele Jahre vor seinem Tod.
Oh, stark. Ich bin ein bisschen neidisch.
Ja. Übrigens, die Stones habe ich da auch gesehen.
Also die habe ich im Olympiastadion gesehen.
Nicht das legendäre Konzert, da war ich noch zu klein, als die Waldbühne zerhauen wurde. es war später. In den 80ern war das. Ja.
So, und Sophie, du?
Mein Song wäre vom The Divine Comedy, The Gin-Soaked Boy, weil ich immer das Gefühl habe, da geht es um Intersektionalität, weil er so wahnsinnig viele Identitäten aufzählt, die er ist in dem Song.
Muss man den Song kennen?
Ich finde schon. Oh.
Kennst du den, Karl?
Nein. Ich überlege gerade, das ist, wie heißen die nochmal?
The Divine Comedy waren, also die sind immer noch, die werden immer noch gehört, aber die sind hatten so, glaube ich, ihr Hoch in den 90ern auf dieser Britpop-Welle.
Okay. Also ja, so also Divine Comedy, das habe ich schon gehört, aber müsste ich reinhören in den Titel. Wie heißt er?
Gin-Soaked Boy. Und das ist so ein, was ich bei Divine Comedy mag, ist, dass man da wirklich bei den Texten, bei den Stones ja auch, aber da ist immer ordentlich was dabei. Und der macht sich halt ganz oft auch lustig dann über irgendwelche britischen Könige oder so. Also der hat sehr, sehr witzige Texte.
Okay.
Kann ich empfehlen.
Okay, das ist eine Lücke in meiner Hördiskografie sozusagen. Naja.
Das, oh Gott, es gibt einfach zu viel.
Ja, wie gesagt, mein Spotify-Alter ist ja auch 77.
Da meinst du 78.
Ah ja.
Gut. Wahrscheinlich, da werde ich mal noch drunter liegen. Da.
Dann müsstest du Deutschrap hören, sonst liegt keiner drunter.
Genau. Mein Nachbar ist 21, ist aber 45. Also liebe Grüße an der Stelle. Okay. Jüt. Haben wir das auch. Karl,
ja.
Schön, dass du da bist. Hol uns
ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Hol uns doch mal ab, oder auch Sophie, ich weiß ja schon relativ viel über dich. Wer bist denn du eigentlich?
Wer bin ich? Ganz viele und warum?
Siehst du?
Naja, es ist ja schon ein bisschen in meiner Vorstellung klar geworden, dass ich mich nicht so auf einen Bereich reduziert habe, sondern mich so ein bisschen herumgetrieben habe im pädagogischen Sektor und ja auch da noch verschiedene Weiterbildungen gemacht habe und so weiter. Aber mein primäres Studium, wenn wir jetzt also erstmal vom Beruflichen ausgehen, ist ja auch immer ganz interessant. Habe ich mal so, weiß gar nicht mehr, bei welcher Auslandsreise, mal so erzählt bekommen von Menschen, die Deutschen würden immer sich stark über ihren Beruf definieren. Das würden immer gleich fragen, was arbeitest du denn? Oder so. Und das ist offensichtlich in anderen Ländern gar nicht so üblich. Also insofern, da bin ich dann auch sehr deutsch und habe jetzt auch gleich mit meinem Beruf oder jedenfalls mit meinem ersten Studium angefangen. Ja, ansonsten bin ich jetzt Rentner, Privatier, klingt irgendwie netter, und zwar seit 1. August 20, also das war irgendwie ein bisschen kein schöner Einstieg in diese Lebensphase, weil Corona gerade erst so richtig begonnen hatte. Mein letztes halbes Jahr habe ich auch überhaupt nicht so verbringen können, wie ich das schon ja geplant hatte im Grunde, so wie ich die letzten Monate verbringen wollte, und habe dann die erste Zeit dann sehr viel am Computer und bei Zoom-Meetings dann verbracht und bin also insofern offiziell aus dem Arbeitsleben damals ausgeschieden, habe aber noch eine Reihe von kleineren und mittelgroßen Jobs durchgeführt, war bis vor nicht so langer Zeit nochmal Senior Expert beim Landesförderzentrum, habe dort die Ausbildung von O&M, also Orientierungsmobilitätslehrer, noch mit begleitet. Mhm. Und habe mir auch andere neue Sachen im Kunstbereich erschlossen, wo es so um Barrierefreiheit geht. Das heißt, ich habe so verschiedene andere Dinge dann nochmal ausprobiert. Aber ich bin vor allem auch Theatermensch. Ich leite ein Amateurtheater in Kiel, das im Augenblick extrem erfolgreich ist. Ich muss so alt werden, um endlich diesen Erfolg zu haben.
Was spielt ihr da gerade?
Wir spielen zeitgenössische Stücke. Mhm. Bisher hauptsächlich, also haben wir uns an Klassiker bewusst nicht rangewagt. Ja. Und spielen im Moment immer noch ein auf die Bühne gebrachtes Hörspiel von Marianna Lecky.
Oh,
der
schön.
Eine oder die andere kennt sie vielleicht.
Ja, liebe die.
Bekannte deutsche Autorin, die noch nie ein Theaterstück geschrieben hat. Das ist auch gar nicht ihr Bereich, aber wir haben in der Corona-Zeit ein Hörspiel von ihr gehört und hatten dann die Idee, wow, da könnte man versuchen, ein Theaterstück daraus zu machen. Und haben überraschenderweise auch die Rechte bekommen, das zu dürfen.
Ja.
Von Frau Lecky persönlich. Hat uns alles völlig überrascht. Plötzlich kriegte ich eine Mail von ihr. Die schreibt mir eine Mail. Mhm. Ist ja toll. Und ja, und das ist ziemlich gut gelungen. Also insofern bin ich so auf der Theaterebene noch ziemlich aktiv jetzt.
Und die kurze Verständnisfrage noch, Karl, zwischen Jim. Du meintest gerade so Landesförderzentrum. Was verbirgt sich denn da? Was ist das?
Na, das ist die Einrichtung in Schleswig-Holstein, zuständig für Schülerinnen und Schüler mit Sehbehinderung oder Blindheit.
Mhm.
Also mit Seheinschränkung, Sehbeeinträchtigung. Das ist ja ein buntes Karussell an Begriffen mittlerweile. Wer welchen da so gebraucht? Ich wechsle immer. Und jedenfalls, diese Einrichtung ist schon was Besonderes. Und zwar ist es eben keine stationäre Blinden- oder Sehbehindertenschule, sondern die Einrichtung arbeitet ausschließlich ambulant, mobil, wie immer man es nennen will. Also die Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, für die sind wir auch noch zuständig, werden vor Ort unterstützt. Kommen also nicht in eine Sonderschule, sondern werden vor Ort von einem multiprofessionellen Team, muss man mittlerweile sagen. Die meisten sind schon Sonderpädagogen, aber eben nicht nur. Werden dann eben vor Ort unterstützt und ihr soziales Umfeld eben auch. Also der inklusive Ansatz, um es mal so zu nennen.
Verstehe. Da können wir gerne nachher nochmal drauf gucken.
Genau,
weil das klingt äußerst spannend.
Nämlich auch, bevor wir da wieder nochmal einsteigen, da haben wir bestimmt noch mehr zu, hätte ich auch nochmal eine Frage, die noch ein bisschen weiter in deiner Biografie vorangeht. Was hat dich denn während der Ausbildung eigentlich dann bewegt oder wann hast du gedacht, ich glaube, ich möchte eher diesen Weg gehen, der dann zum Beispiel in die Landesstelle geführt hat oder dann mit Blinden und Sehbehinderten zu arbeiten. Was hat dich da motiviert? Hattest du da persönliche Erfahrung?
Ja, also es gab im Grunde so ein Schlüsselerlebnis oder Schlüsselphase in meinem Leben. Und das war mein Zivildienst. Also ich habe ja nicht Sonderpädagogik studiert, sondern ich habe Diplompädagogik studiert,
genau,
mit Schwerpunkten Erwachsenenbildung, außerschulische Jugendarbeit, Medienpädagogik. Das waren so die Dinge, die Schwerpunkte, die ich studiert habe. Und ich hatte eigentlich diesen Bereich Sonderpädagogik, Arbeit jetzt mit Menschen mit Beeinträchtigung überhaupt nicht auf dem Schirm.
Mhm.
Also nicht, dass ich irgendwas dagegen gehabt hätte, aber es war auch irgendwie mir bisher nicht begegnet, als dass ich das so in meinem Fokus hatte. Ich habe in Marburg studiert. Da gehört es ja irgendwie sehr zum Stadtbild, dass Menschen mit Langstock unterwegs sind.
Ja.
Insofern war das für mich nichts Besonderes. Aber es war jetzt auch nichts, was jetzt so in meiner Berufsperspektive war. Aber ich hatte nach dem Studium, also vor dem Studium hat man mich noch nicht gekriegt, hatte ich dann, war aber schon anerkannter Kriegsdienstverweigerer und hatte man mich nicht vergessen und mich dann angeschrieben, dass ich doch jetzt meinen Zivildienst ableisten soll. Und das war, also für diejenigen vielleicht, das ist ja auch schon wieder ein bisschen her, die das gar nicht mehr kennen. Das war dann im Grunde so dieser Ersatzdienst, wie er auch genannt wurde.
Mhm.
Und man konnte sich aber die Stelle selber suchen. Das war das Besondere. War nicht so wie bei der Bundeswehr, dass man einberufen wurde und dann in irgendeiner Kaserne sich vorzustellen hatte, sondern man hatte die Chance, wenn man das tat, sich die Stelle selber zu suchen. Und dann habe ich im Grunde rumgeguckt in Marburg und dann traf ich einen Bekannten aus dem Studium und der sagte, er hat bei der Blindenstudienanstalt, das ist die große Blindenschule, Blindengymnasium, lange Zeit die einzige Möglichkeit für blinde Schüler Abitur zu machen in Westdeutschland, also in der Bundesrepublik. Und große Einrichtung mit Internat und allem, ja, Einrichtung, allem Möglichen. Und der erzählte mir, er hätte dort eine Stelle ergattert. Und dann habe ich mir das ein bisschen beschreiben lassen und das hörte sich für mich auch ganz interessant an. Vor allen Dingen hat das mein Freizeitbedürfnis sehr befriedigt. Man sollte da in den Ferien frei haben. Das hat mich damals sehr interessiert. Ich bin da ganz ehrlich, meine Motivation war da gar nicht sehr altruistisch, sondern eher egoistisch. Mhm. Und aber dann war ich fasziniert von dem, was da möglich war. Und bin eben in diesen Bereich gelandet. Damals nennt sich das ganze Mobilitätszentrum. Heute, glaube ich, RES, irgendwie die Abkürzung, glaube ich, ist immer noch dort so. Also irgendwas mit Rehabilitation, dafür steht das R. Mhm. Und da wurden eben erstmalig seit kurzem Orientierungs- und Mobilitätslehrer und Fachkräfte für lebenspraktische Fertigkeiten ausgebildet. Und in dieser Abteilung, der ich da zugeordnet wurde, und es kamen dann auch Schüler hin, die dann eben Unterricht bekamen, beziehungsweise wurden abgeholt. Und ich war fasziniert und hatte so das Gefühl, wow, hier passiert richtig was ganz Konkretes, wo man sehen kann, was die Menschen davon haben. Hm. Und dieses Diplompädagogikstudium war verdammt theoretisch. Und war gut, aber sehr, sehr theoretisch. Und wenn wir uns nicht, also andere Mitstudierende und zu denen ich dann auch gehörte, nicht Praxisfelder gesucht hätten, haben wir gemacht. Ich brauchte immer Praxis, wollte immer mit lebendigen Menschen was machen. Dann wäre das sehr, sehr theoretisch gewesen. Und da hatte ich nun plötzlich diesen Eindruck, wow, da passiert was und da geht es darum, diese jungen Menschen selbstständiger zu machen oder ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, selbstständiger zu werden. Und das hat mich beeindruckt. Und da ich ja nun schon ein bisschen älter war nach dem Studium, eben nicht mehr Anfänger jetzt so nach der Schule, hat man das natürlich auch relativ schnell dort gesehen und mir also auch Aufgaben übertragen, die man normalerweise, glaube ich, Zivildienstleistenden gar nicht übertragen durfte. Mhm. Die sollten ja eigentlich nur so Tätigkeiten des Hebens und Schiebens, glaube ich.
Transport, ja, genau.
Ja, oder sowas machen. Das musste ich übrigens auch, war aber toll. Und zwar die Schüler immer in ein ruhiges Wohngebiet fahren, wo sie dann ihr Mobilitätstraining bekamen.
Ah, ja, okay.
Und dort wieder abholen. Mhm. Und das war irgendwie so, dieser Fahrerjob war irgendwie auch ganz nett, aber ich durfte dann durchaus auch qualifiziertere Sachen machen und das hat mich natürlich auch gebauchpinselt und hat mir sehr gut gefallen und das war im Grunde mein Einstieg in diesen Berufsbereich.
Mhm. Ja, wieder brandaktuell.
Ich bin dabei geblieben, habe dann noch diese, also um es kurz fortzuführen, habe dann noch die Ausbildung zum Orientierungs- und Mobilitätslehrer aber später erst gemacht und aber das war so die Initialphase, um in diesem Bereich, in diesem Arbeitsbereich zu landen.
Mhm. Also klar, na, wieder brandaktuell war bei der aktuellen Wehrdienstdebatte.
Ja, kommt, wird auch kommen wieder.
Und es ist so,
ja,
genau.
Interessant, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass das Thema in meiner Lebenszeit nochmal auftauchen wird.
Mhm. Und nochmal zur Klarstellung, also du hast deinen Zivildienst bei der sogenannten Blister gemacht.
Ja, Blindenstudienanstalt.
Genau, das ist das, wo wir zum Beispiel auch Heinz Willi schon hatten, der da seine schulische Laufbahn auch vollendet hat und so weiter. Mhm. Genau, das war so da kommt so in der frühen Generation so das Who is Who der Blinden- und Sehbehinderten-Szene her, wenn man so
ich
glaub, möchte.
Man muss das immer, ich weiß nicht, für neue Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal dieses Blindenstudienanstalt, Entschuldigung.
Ja, genau.
Das suggeriert immer, dass es irgendwie um Studium gehen würde, ist aber nicht so. Es ist eine Schule.
Ja.
Mhm. Um Abitur zu machen oder Fachabitur oder mittleren Bildungsabschluss kann man, glaube ich, auch dort machen.
Mhm. Ja. Sehr spannend.
Ja,
sehr, sehr spannend.
Wie du schön beschreibst, ist es ja auch sehr früh schon dieser klassische Einstieg von, es gab vielleicht gar nicht so viele Berührungspunkte, außer dass es Marburg zum Stadtbild gehört.
Ja.
Und dann hast du aber irgendwo doch einen Zugang durch diese Zivildienst und wie sehr so eine so ein Jahr ist das ja, glaube ich, oder ein bisschen mehr als ein Jahr Zivildienst.
Ja, war ein bisschen mehr, ja.
Ne? Dass dadurch dann tatsächlich eben auch Karrieren sich formieren konnte. Das war ja eigentlich so, glaube ich, auch so ein bisschen das Idealbild dieser Ersatzdienstleistung, dass man vielleicht auch die, ich sag mal, buchstäblich die Augen geöffnet bekommt für ein Berufsfeld, für das man sich vielleicht sonst eben, wie du sagst, gar nicht so interessiert hätte. Und dass es da manchmal ja gar nicht so eine große Überzeugungsarbeit, sondern tatsächlich nur so einen Schubs in die richtige Richtung braucht. Ne?
Ja, aber halt auch konkrete Erfahrungen, ne?
Ja, ja, klar.
Aber ich glaube, der Ansatz...
Also welche Testbögen ausfüllen oder so, ne? Wofür könnte ich mich interessieren oder sowas.
Ja, ja, genau.
Ja, aber ich glaube, Sophie, da ist dein Ansatz schon ein sehr idealistischer, ich glaube, im Wesentlichen. Und darum wird es auch in den nächsten Jahren wieder mit dem Wehrersatzdienst, Karl, war. Also Zivildienst gehen, ist halt die Personal- und Pflegedefizite im Gesundheits- und Pflegebereich halt zu kompensieren. Also als Zivildienstleistender warst du damals eine preiswerte, multifunktionale Arbeitskraft, die Aufgaben machen durfte und teilweise musste, die weit über den Kompetenzbereich rausgingen. Also das ist ja das, was Karl beschreibt, was ich auch meine Erfahrung ist. Da ist jemand, der kompensiert sozusagen die schlechten Bedingungen in der Pflege.
Klar, also da brauchen wir jetzt über dieses strukturelle Problem sehe ich
genau.
auch. Ja. Aber ich finde trotzdem, ich bin zum Beispiel ein großer Fan auch von diesem freiwilligen sozialen Jahr und finde, dass man das gar nicht unbedingt immer so freiwillig und jetzt auch nicht nur für Männer, sondern eigentlich für alle machen sollte und dass man sowas durchaus auch für Menschen, die im Alter fit geblieben sind, sich vorstellen könnte, dass man das zurückstellt und sagt, ich mache das halt vielleicht dann in meinem Rentneralter, wenn ich das kann. Und also ich glaube, dass das genau was wäre, was unsere Gesellschaft eigentlich ganz gut gerade vertragen könnte, dass man eben mal über diesen eigenen Tellerrand rausblickt. Und klar, für einen Großteil ist es dann vielleicht ein Dienst ableisten und kein Interesse, aber wenn dann ein gewisser Prozentteil denkt, so, oh, so schlecht ist es hier eigentlich gar nicht, ist es da schon viel gewonnen, oder?
Genau, ne, oder Leute auch danach sagen, das ist nichts für mich, weil so eine Leute dann in der Pflege und im sozialen Bereich zu haben, ist halt auch blöd. Das sehe ich relativ häufig, dass Leute da mittlerweile in der Pflege unterwegs sind, die da einfach nichts zu suchen haben.
Mhm.
Einfach von der Persönlichkeitsstruktur, von den Glaubenssätzen her. Aber ja, meine liebe Patentochter, die ist ja gerade in Norwegen, macht sie da gerade ihr FSJ auf einer Schule für Menschen, Kinder, Jugendliche mit Behinderung.
Mhm.
Genau, und sie ist, glaube ich, auch noch hin und her gerissen, ob das jetzt was für sie ist oder nicht.
Mhm.
Wollen wir mal sehen.
Ja.
Sie will danach studieren, mal gucken, wo der Weg hingeht. Liebe Grüße an der Stelle nach Norwegen.
Und Karl, du bist dann aber von Marburg aus, ging es dann wie weiter?
Ich habe das, überleg gerade, ja, ich habe das, hab das mal meine Lehr- und Wanderjahre genannt. Die haben dann begonnen. Da war eine ziemliche Verwicklung auch mit privaten Gründen. Und ich habe, ich muss jetzt mal kurz nachdenken, also nach dem Zivildienst war tatsächlich ja so ein bisschen die Frage, was passiert jetzt eigentlich weiter? Aber wir sind Ende der 70er Jahre, gerade zu Anfang der 80er. Und ich habe in einer Wohngemeinschaft gelebt, also auch während des Zivildienstes. Und wir waren alle Pädagogen und hatten damals den Traum, da waren wir nicht die Einzigen, von einem selbstverwalteten, selbstorganisierten Bildungszentrum, wo wir Leben und Arbeiten miteinander verbinden.
Mhm.
Und kulturelle, politische Bildungsarbeit anbieten und davon dann auch leben und irgendwie alle bis in alle Ewigkeit zusammenbleiben in unserer kuscheligen WG-Gruppe. Das war halt auch mehr zu der Zeit häufig als heute so eine eher praktisch ausgerichteten WGs, wo es darum geht, dass man überhaupt ein Zimmer kriegt und dass man was Bezahlbares kriegt, war das schon eher so ein weitergehender Entwurf von einem intensiven Zusammenleben. Und das war so unser Traum und an den habe ich auch eine Weile geglaubt oder glauben wollen. Als ich allerdings mit dem Zivildienst fertig war, kriegte ich immer mehr so Zweifel, ob das denn wirklich was werden könnte und hatte ja noch so eine andere Seite schon immer so diese künstlerische Seite und habe mich in Hamburg an der Kunsthochschule beworben und bin da zur großen Überraschung im Bereich visuelle Kommunikation, jetzt das krasse Gegenteil zu dem, was ich gerade gemacht hatte, genommen worden. Und dort bin ich aber nicht allzu lange geblieben, weil ich eben dann merkte, ich möchte doch konkret arbeiten. Ich möchte irgendwie was machen und nicht nur in der Cafete sitzen und darüber reden, was ich täte, wenn ich es täte. Und das war so meine Erfahrung dort. Ein bisschen klingt jetzt etwas sehr despektierlich, da waren sicher auch tolle Leute, aber das war mir alles nicht konkret genug und war, glaube ich, nicht die richtige Idee in dem Moment so für mich. Und habe das dann, obwohl das also im Grunde ein Sechser im Lotto war, da aufgenommen zu werden. Die nahmen irgendwie, glaube ich, 12 Leute auf im Semester und ein paar hundert haben sich beworben. Ich habe mich damals mit Fotomontagen beworben. Ich war ja immer auch in dieser Zeit ein sehr politischer Mensch und habe so eine Alternativzeitung in Marburg mitgegründet und habe da so die Titelbilder gestaltet. Und ja, so politische Titelbilder, oft so in Form. Und mit Schere und Kleber man die Montagen damals.
Ich habe noch Presseschauen mit Schere und Kleber gemacht.
Ja, okay.
Presseclippings.
War aber toll, war eine sehr, sehr haptisch, sehr konkrete Arbeit. Ganz anders, als wenn man das heute mit irgendeinem Programm am PC macht.
Ja.
Und bevor ich mich jetzt hier verplappere, ich habe dann überlegt, ja gut, wenn ich ins Arbeitsleben irgendwie kommen möchte, was habe ich denn außer diesem Diplompädagogikstudium so zu bieten? Weil das hatten einige und es war ein neues Studium und es gab eigentlich gar nicht so recht viele Arbeitsplätze dafür. Die meisten haben sich in Erzieherjobs geflüchtet oder Taxifahrer.
Ach,
und das war es jetzt so nicht, wo ich hin wollte. Und habe dann eben gedacht, ja gut, ich habe diesen Zivildienst gemacht, ich habe Menschen kennengelernt, ich habe ein Arbeitsfeld kennengelernt, das ich spannend fand. Sollte ich doch da mal weiter irgendwie schauen, dass ich irgendwie ins Berufsleben hineinfinde. Und habe so eben meine Kontakte dann ein bisschen versucht anzuzapfen. Und bin dann auch das erste Mal aus der Liebe wegen nach Berlin gezogen, nach West-Berlin, Carsten, nach West-Berlin.
Ja, richtig, guter Hinweis, die Unterscheidung.
Ging ja nicht anders. Also wäre und, schon gegangen. Aber.
Natürlich, und dort, für euch und schon. Dort,
und nachdem ich die damals und ja sicher auch heute noch sehr moderne Blister kennengelernt hatte, habe ich dann das krasse Gegenteil gelernt und habe über Vermittlung einen Job gekriegt in der Blindenanstalt von Berlin in der Oranienstraße in Kreuzberg.
Mhm.
Da, die gibt es, glaube ich, heute noch.
Das ist eine Werkstatt, oder? Mittlerweile.
Ja, eine Werkstatt. Wirklich eine Werkstatt war es damals auch schon. Es wurden Besen und Bürsten gemacht, Stuhlgeflechte, Körbe und so weiter.
Weißt du, dass die ein Ausstellungsstück im MoMA in New York haben?
Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, Carsten.
Genau.
Ich erinnere mich auch, dass du es mir schon mal erzählt hast. Gesehen habe ich es noch nicht. Welches
das ist
it?
Das ist, die haben bei Thema Bürsten, die haben einen Putzschuh designt irgendwann. Das muss
die haben mit Künstlern, die haben mit
genau.
Kunststudenten irgendwie zusammengearbeitet.
Genau, und wenn ich mich recht entsinne, ja, ist es sozusagen ein Set einer Bürste in Form eines High Heels, wo dann die Bürste sozusagen integriert ist, wo man eine Schuhputzbürste hat.
Wow.
Und das ist sozusagen, wird wurde dort in dieser Blindenwerkstatt in der Oranienstraße in Berlin-Kreuzberg halt designt und hat seinen Weg dann wohl angeblich bis ins Museum of Modern Arts in New York geschafft.
Okay. Wow.
Also,
ja. Okay, also siehst, da jedenfalls in dieser wunderbaren Einrichtung durfte ich ein paar Monate arbeiten, einen Honorarjob bekommen. Hatte so den Auftrag, eigentlich so ein Gutachten zu erstellen, wie man diese Einrichtung, sagen wir mal, auf den Stand einer modernen WFBM bekommen könnte.
Mhm.
Das heißt, soziale Dienste gab es dort überhaupt nicht.
Ja, okay.
Und da war so die Frage, wie könnte man eben begleitende soziale Dienste aufbauen, was bräuchte es dafür? etc. etc. Dann habe ich diesen Bericht, dieses Gutachten dann bei dem zuständigen Bezirksstadtrat, ist das richtig, ne? Sowas
ja,
ist,
genau, so heißt das hier.
Ist das doch bei euch, ne?
Ja, so heißt das.
Abgegeben, der hat schön gesagt, uns in seine Schublade gesteckt. Ja. Und
das ist auch dann, so bei uns.
Da blieb es dann, glaube ich, auch. Ich habe das dann später nicht mehr so genau verfolgt, wie sich die Einrichtung weiterentwickelt hat. Mir war klar, okay, das war jetzt mal so ein Ausflug, aber da war ja auch die Perspektive nicht da, dass ich dort dauerhaft angestellt würde. Und das hätte ich, glaube ich, auch nicht gewollt. Und dann habe ich mich entschieden, habe gedacht, ich brauche noch, wenn ich jetzt in den Bereich wirklich rein will, dann brauche ich noch eine zusätzliche Qualifikation. Und da erinnerte mich eben an dieses Orientierungs- und Mobilitätstraining und dass ich die Leute, die inzwischen in Hamburg das Institut Iris gegründet hatten, das ja die eine oder andere auch noch kennen, vermutlich gibt es ja immer noch in Hamburg, habe ich dann angeklopft und gesagt, ja, ich würde gern die Ausbildung machen. Und dann war das auch möglich. Und die habe ich dann eben gemacht. Also die war für mich auch ein weiterer wichtiger Schritt. Habe diese, obwohl ich dann ganz andere Tätigkeiten beim Landesförderzentrum hatte, schwerpunktmäßig, habe ich aber immer ein bisschen auch Orientierungs- und Mobilitätstraining gemacht, weil mir das so wichtig war und ich das einen wichtigen Arbeitsbereich fand, dass ich da immer dran geblieben bin.
Ja.
Und die Ausbildung habe ich dort 82, 83 in dem Dreh herum, habe ich die dort gemacht. Das war dann eben damals, heute ist es ja in einer modulierten Form, damals war das eine Vollzeitausbildung von circa einem Jahr. Sehr intensiv mit Augenbindenerfahrung täglich.
Ja.
Und das gesamte Programm, was man dann unterrichten kann, eben selber durchlaufen.
Aber es ist ja auch, finde ich, für diese ganze Fragestellung von selbstbestimmt leben, ist es so ein wichtiger Faktor, dass diese Mobilität funktioniert.
Ja.
Und ich finde, wir kennen ja auch alle so viele Biografien, wo das dann eben nicht klappt und wo du merkst, ja Mist, das ist dann einfach, weil jeder Weg ist ja irgendwo dann mit verknüpft. Homeoffice hin oder her. Das funktioniert ja sonst einfach nicht.
Nein, da scheitern Berufsbiografien.
Genau.
Daran. Also Leute, die super Zeugnisse haben und am Ende aber eben nicht mobil sind und auch im lebenspraktischen Bereich. Ne?
Ja.
Also wenn man denn eben auch zum Beispiel keine Essensfertigkeiten hat und noch als junger Erwachsener mit dem Löffel alles isst, ist auch schwierig im sozialen Kontext. So ein Verhalten kann man natürlich viel Rücksichtnahme erwarten von den anderen Menschen, aber tun sich dann auch schwer damit. Also auch der Bereich, wollte ich damit nur sagen, kommt noch dazu zur Mobilität. Ne?
Ja.
Und oft genug habe ich es erlebt, zum Vorgriff vielleicht jetzt auf die Arbeit beim Landesförderzentrum, dass eben Eltern ausschließlich dafür gesorgt haben, dass ihre Kinder ein gutes Abitur oder einen guten Schulabschluss machen und haben dann diese lebenspraktischen Bereiche und Orientierungsbereiche einfach vernachlässigt.
Ja.
Und dann waren sie basch erstaunt, wie wichtig die dann sind für ein Weiterkommen.
Also auch jetzt für diejenigen, die das jetzt noch nicht so wissen, was genau die Einrichtung ist und was auch das Besondere da, ich glaube, da hat Schleswig-Holstein ja schon auch eine Leuchtturmfunktion, oder?
Ja, das kann man so sagen, würde ich leider in dem Fall, würde ich sagen, bis heute.
Ja,
gut. Der Leuchtturm, weil er steht irgendwie immer noch einsam im Norden, wo er hingehört, aber...
Ja.
Er leuchtet auch weit, weit ins Land, Metapher weiter zu strapazieren, aber hat dann nicht zum Entstehen weiterer Leuchttürme geführt oder nur wenig, nur kleine. Das heißt, die meisten Einrichtungen gab es ja schon in den anderen Bundesländern, eben stationäre Einbildungseinrichtungen. Und die sind auch geblieben und haben dann sich immer noch so einen ambulanten Teil dazu zugelegt, nenne ich es mal. Also fahren zweigleisig, egal ob man jetzt die Blister in Marburg nimmt oder die Nico in Stuttgart oder wo auch immer. Ansonsten im Lande diese Einrichtungen, die es schon teilweise sehr lange gibt, bestehen weiterhin als stationäre Einrichtungen und haben eben einen ambulanten, mobilen Teil, der so arbeitet, wie in Schleswig-Holstein ausschließlich gearbeitet wird, sich dazu geschaffen. So.
Genau. Da mal eine kurze Zwischenfrage.
Ist die Entwicklung gekommen, ja.
Kurze Zwischenfrage. Also wir sprechen, bei Einrichtungen kann ja viel drunter, aber wir sprechen über schulische Bildung. Also zu Deutsch.
Wir sprechen über schulische und auch berufliche Bildung.
Schulische und berufliche Bildung. Ja, im schulischen Bereich wären es halt, früher sagte man zum Beispiel Sonderschulen, ja.
Ja, ja.
Ja, wie die Blister. Die Blister war ja dann letztendlich auch eine Sonderschule.
Ja, ja, klar.
Und Bildungseinrichtungen sind zum Beispiel sogenannte Berufsförderungswerke, BFWs.
Also ich habe mit Bildungseinrichtungen jetzt wirklich alles gemeint. Also
genau, ja, ja, bloß halt für die...
Auch die Schulen subsumiert, ne?
Genau, bloß halt, dass wir sozusagen Klarheit für die Leute, die zuhören, haben. Also es geht halt um Schulen, dass halt Schleswig-Holstein gesagt hat, wir machen nicht dieses Sonderschulprinzip, sondern wir beschulen in der normalen, auch behinderte Menschen, also Kinder mit Behinderung in der normalen Regelschule und begleiten die ambulant über dieses zum Beispiel Landesförderzentrum Seen, wo du tätig warst, richtig?
Ganz genau.
Genau, und in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel jetzt Hessen, um die Blister nochmal zu strapazieren, hatte man halt sozusagen eine zentrale Einrichtung, wo alle blinden und sehbehinderten Kinder, die sozusagen einen Sonderschulbedarf, sagte man damals noch, oder besondere Förderschwerpunkte, sagt man heute, hatten, zentralisiert hat und gesagt hat, nee, du kommst nicht auf die Regelschule, sondern du kommst auf diese spezifische Einrichtung, die deinen, in Anführungszeichen, spezifischen Bedürfnissen gerecht werden kann.
Genau, so ist es. Zu Blister muss man vielleicht noch zusätzlich sagen, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, lange Zeit war es so, dass blinde und hochgradig sehbehinderte Schülerinnen und Schüler, die Abitur machen wollten, das tatsächlich nur in Marburg machen konnten.
Ja.
Also in Westdeutschland oder in der Bundesrepublik. In der DDR war das Königs Wusterhausen. Und ansonsten gibt es ja noch mehr Blindenschulen im Lande, aber da konnte man auch kein Abitur machen. Das heißt, dann musste man von dort dann auch nach Marburg wechseln und jetzt in einem normalen Gymnasium, das war jetzt lange Zeit nicht möglich und im Grunde ja erst so, hat ja erst Ende Ende der 80er eigentlich überhaupt begonnen in Deutschland.
Oder im beruflichen Bereich war es ja und ist ja auch teilweise immer noch so, dass es halt für diese sozusagen zum Erlernen von bestimmten Lehrberufen, was mir da einfällt, BFW Halle, wo ich geprüft worden bin auf Polsterer, medizinischer Bademeister, Masseur, IT-Kaufmann, Schreibkraft, ich weiß nicht, Telefonist, die wollten mich als zum Telefonisten.
Röntgenassistenz gab es noch.
Röntgenassistenz gab es bei mir noch nicht.
Nee, das kenne ich auch gar nicht.
Genau.
Bist du Röntgenassistent?
Es gibt natürlich dieses totale Klischee mit dem Mammographie-Screening.
Ja, okay.
Und dann gibt es aber wirklich auch noch, ich war ja auch im BFW-Ablegerhalle hier in Berlin und da gab es eben tatsächlich auch noch so eine Idee mit Röntgenassistenz oder eben medizinische Schreibkraft, das war auch noch. Dass man dann diese ganze Formalien, die man zum Beispiel vor einer OP hat, die wurden dann von medizinischen Schreibkräften erledigt, die eben da eine spezielle Ausbildung bekommen haben. Das sind ja. Aber wenn ich jetzt weitergehen dürfte, würde ich mich mal interessieren, was hat denn dann Schleswig-Holstein einfach besser gemacht? Was ist da jetzt, was könnte man auch sagen, was könnten sich da eigentlich andere Bundesländer abgucken und warum und wie sind denn eigentlich dann die Erfolgsaussichten? Da gibt es ja bestimmt dann auch jetzt auf so lange Sicht ein bisschen Zahlen oder Studien drüber. Und was würdest du, wie wäre jetzt deine Einschätzung, warum das dann einfach nicht so richtig Schule gemacht hat, in Anführungszeichen?
Naja, sind mehrere Fragen.
Ja, Entschuldigung.
Nee, überhaupt nicht. Versuch's mal zu sortieren und fange erstmal nochmal bei kurz zu mir, meiner Biografie an. Es ist so, dass ich von dieser Einrichtung wusste, damals lebte ich in Berlin. Ich wusste das aber, hatte ich mitbekommen in Hamburg während meiner O&M-Ausbildung, dass sich da was tut in Schleswig-Holstein und dass auch eine Person zum 1. Chef, also im ersten Leiter benannt wurde, den ich auch kennengelernt hatte, Dr. Peter Appelhans, ein ganz wichtiger Mensch in dieser Entwicklung. Der war damals Lehrer an einem Gymnasium in Hamburg und dieses Gymnasium war tatsächlich das erste, soweit ich weiß, die damit angefangen haben, mit Integration. Mhm. Das heißt, die haben dann tatsächlich nebenan war die Blindenschule und die haben dann Schüler in der Oberstufe rübergeholt in ihr Gymnasium, die da Chancen hatten und Motivation hatten, weiterzumachen und haben dort in dieser Schule, Heinrich-Hertz-Gymnasium, haben dort ein erstes Unterstützungssystem aufgebaut innerhalb der Schule und haben diese jungen Menschen da, so hieß es damals, integriert beschult. Und just dieser Dr. Peter Appelhans wurde berufen in Schleswig-Holstein, eine ganz neue Geschichte aufzubauen, nämlich eine Einrichtung, die ganz den umgekehrten Weg geht. Ich denke, die Nähe zu Skandinavien war da ausschlaggebend, dass man sich ein bisschen kundig gemacht hatte, weil in Schleswig-Holstein gab es bis dato nichts. Mhm. Also auch keine Sehbehindertenschule, keine Blindenschule, schon gar nicht. Die Schüler gingen alle nach Hamburg oder nach Hannover und wurden gar nicht in Schleswig-Holstein beschult. Und das Land meinte dann, wir müssen doch vielleicht mal was tun und hatte zunächst auch die Idee, ganz traditionell ein Internat zu bauen, eine Schule und so weiter und kriegten dann mit, es gibt da eine Alternative und überraschenderweise ist man diesen Weg gegangen und hat dann diesen ersten Pionier da auch beauftragt, sowas aufzubauen. Und ich wusste davon und fand das von vornherein ganz, ganz spannend und interessant und hatte eigentlich das Gefühl, da möchte ich arbeiten. Das ist genau das, das muss der Weg sein. Und war aber zu der Zeit, ich war ja Diplompädagoge, zwar auch O&M-Lehrer, ganz schön, aber ich war kein Sonderpädagoge und die wurden erstmal nur eingestellt.
Ja, ja.
Und insofern war da nichts für mich zu holen. Und ich hatte dann auch zwischenzeitlich, aber das nur am Rande, tatsächlich mal ein paar Monate in einem Berufsbildungswerk gearbeitet in Berlin, im Rotkreuz-Institut, wo junge Menschen mit sogenannter Lernbehinderung und psychischen Beeinträchtigungen Ausbildungen, so wie Carsten es vorhin erzählt hat, gemacht haben, so in den Berufen, die dort angeboten wurden. Und dann kam es aber, dass man da wirklich ziemlich schnell sehr weitsichtig war in Schleswig-Holstein und sagte, das ist ja schön, wenn wir die Schüler jetzt hier, ich bleib mal bei integrativ, weil damals war von Inklusion noch nicht die Rede, wenn wir die integrativ beschulen. Und wenn sie hinterher aber ihre Ausbildung dann wieder in einer Sondereinrichtung, also in einem Berufsbildungswerk für Menschen mit Sehbeeinträchtigung machen, dann haben wir nicht so richtig viel gewonnen. Und haben dann gesagt, eigentlich müsste die Ausbildung, die Berufsausbildung auch integrativ hier im Lande stattfinden, wann immer möglich. Und haben dann tatsächlich es geschafft, dass ein Bund-Länder-finanzierter Modellversuch eingerichtet wurde, mit wissenschaftlicher Begleitung, mit dem Auftrag zu entwickeln, wie müsste denn so ein System aussehen, wenn man tatsächlich versuchen würde, die Ausbildung wohnortnah im Land und auf unterschiedliche Weise zu gestalten. Das heißt, diese Einrichtung wurde ganz schnell auch zu einer Bildungseinrichtung im Bereich Berufsbildung. Und für diesen Modellversuch suchte man dann eben interdisziplinär nach Fachleuten und da kam ich ins Spiel und bin dann dort gelandet und erstmal nur für 4 Jahre für diesen Modellversuch und eben mit dem Auftrag zu schauen, wie müsste so ein System aussehen, das tatsächlich eine wohnortnahe Berufsausbildung auch ermöglicht. Und das heißt also, die Einrichtung war ganz schnell nach wenigen Jahren gegründet als ambulantes System nur für sehbehinderte Schüler. Nach kurzer Zeit wurden auch die auf Elternwunsch und Elterndruck hin auch die blinden Schüler dazugenommen, die dann von Hamburg weggingen, nach Hause kamen ins gelobte Schleswig-Holstein und dann anfingen hier ihre Schulkarriere zu beenden. Und parallel wurde eben eine Gruppe aus ganz Deutschland, kann man sagen, also ich habe immer gesagt, pädagogische Söldner eingestellt, die also alle hoch motiviert waren und diese Chance sahen, wir können hier was ganz Neues schaffen und können hier schauen, wie tatsächlich nicht nur Schulabschlüsse und Schulkarrieren jetzt integrativ laufen, sondern wie das Ganze auch dann in den Beruf hinein fortgesetzt werden kann, und zwar hier im Lande mit unserer Unterstützung. Und das war noch viel revolutionärer als das, was jetzt schon im schulischen Bereich passierte, weil dieser Bereich traditionell kein schulischer ist, sondern das ist der Bereich der Agentur für Arbeit, die da entsprechend ja auch finanziert. Und man ziemlich erstaunt und empört war, das waren so die Dinge, die ich dann auch mitkriegte gleich zu Beginn, was denn Schule Gottes um Gottes Willen da noch zu suchen hat. Nach der Zeit hat die Schule, also die allgemeinbildende Schule, damit nichts mehr zu tun. Das ist dann das berufsbildende System und da habt ihr euch rauszuhalten. Und genau das wollten wir nicht und das war spannend.
Ja, krass. Viel Pionierarbeit.
Absolut Pionierarbeit, ja. Also, mir hört schon ein bisschen an der Art, wie ich es erzähle, dass mir das sehr am Herzen lag und ich war da auch, das war mir sehr wichtig und man konnte auch wirklich loslegen.
Was hast du denn da konkret gemacht? Jetzt ist die Struktur ist klar, sehr spannend.
Das habe ich konkret gemacht.
Was hat der Herr Elbe wirklich praktisch getan?
Er hatte eine Anzahl von Schülern, für die er zuständig war. Und wir haben das so aufgebaut, dass dieses sogenannte Berufsbildungsteam, was dann aus dem Modellversuch wurde, das muss man vielleicht nur dazu erzählen, Besonderheit, der Modellversuch wurde übernommen. Also der wurde nicht in die Schublade gesteckt, sondern wurde übernommen, sowohl personell als auch inhaltlich. Ja, für eine Anzahl von Schülern zuständig und da im Grunde dafür gesorgt, ich sag's mal ganz platt, dass es klappt. Mhm. Das heißt, Lehrerfortbildung organisiert, Troubleshooting, wenn es schwierig wurde, wenn Krisen entstanden, die Eltern beraten, die Schüler beraten, dann, wenn es darum ging, eine Berufsvorbereitung zu machen, Berufsorientierung, Bewerbungstraining, Bewerbungen, die künftigen Kollegen sensibilisieren, die Vorgesetzten aufschließen für so ein, für das Abenteuer, jetzt doch tatsächlich mal einen behinderten Menschen einzustellen. Also das alles so auf der Seite der individuellen Beratung und Unterstützung. Und ich hatte immer so eine geteilte Stelle. Die andere Hälfte waren die Kurse in Schleswig. Mhm. Und das ist eine Besonderheit, dass wir relativ früh gesehen haben, das ist toll, was wir da machen. Aber der Nachteil ist, diese jungen Leute sind zum Teil die einzigen mit einer Sehbeeinträchtigung an ihrer Schule oder in ihrer Klasse in der Regel sowieso, aber auch oft in ihrer Schule und kennen gar keine anderen. Und das ist auch nicht gut. Also die Peergroup-Seite muss es auch geben. Und daraufhin hat man in Schleswig eben so ein kleines temporäres Internat aufgebaut, wo die Schüler dann sich treffen können, eben für mehrtägige Seminare zu unterschiedlichsten Themen, um gestärkt wieder nach Hause zu gehen und ihren Weg weiterzugehen, um es mal so ganz vereinfacht zu sagen. Und das war eine großartige Möglichkeit, da ein System von Kursen aufzubauen. Es kamen dann Kurse für die Eltern hinzu, für die Lehrkräfte auch, da so ein System aufzubauen, für das es kein Curriculum von Seiten des Ministeriums gab, sondern wo wir sagen konnten und rausfinden konnten, das ist nötig, das brauchen Sie, das ist die Methodik, mit der wir arbeiten, das sind Themen, die jungen Leute weiterbringen. Und der Austausch, das könnt ihr euch vorstellen, untereinander über die Erfahrungen jetzt als besonderer Mensch mit Besonderheit, die waren ja auch nicht einfach. Ist ja nicht so, dass das alles glatt und simpel lief, sondern natürlich Erfahrungen von Ausgrenzung, Erfahrungen von Diskriminierung, Erfahrungen von Mobbing. All das haben die Schüler natürlich, Schülerinnen und Schüler natürlich auch erlebt. Dann erleben es heute noch. Und da ging es natürlich auch ganz stark darum, dass wir in unserer Arbeit das auffangen und mit ihnen Wege finden, wie man damit umgehen kann. Aber, und das möchte ich einfach gerne auch noch betonen, wir haben von Anfang an uns eben auf nicht nur auf die betroffenen jungen Menschen konzentriert, sondern auch aufs Umfeld. Ja. Also als wir anfingen, war das in den Berufsbildungswerken, und ich fürchte zum Teil, das ist heute noch so, der Spruch, ist der Mensch integrationsfähig?
Genau.
Nicht die Umgebung, das war überhaupt nicht im Blick, sondern hat der die Kompetenzen, die er braucht, um integrationsfähig zu sein. Und das haben wir in dem Modellversuch-Team vom ersten Tag an abgelehnt, die Sichtweise.
Mhm.
Und waren damals, glaube ich, schon recht revolutionär mit einem anderen Behinderungsbild und
absolut,
mit einer anderen Sicht in die Arbeit reinzugehen. Ihr müsst bedenken, wir haben 86 damit begonnen.
Mhm. Ja, okay. Das ist ja das soziale, soziokulturelle Modell von Behinderung, was dahinter steckt, so ein bisschen systemischer Ansatz.
Ja.
Und was mich noch interessieren würde, Karl, weil bevor das rausfällt, du beschreibst gerade sehr, sehr schön, dass es also die Kinder, also ich mach mal ein Fallbeispiel, so ein blindes Kind in Schleswig-Holstein geht erstmal ganz normal auf die Regelschule. Und hat als Unterstützungssystem das Landesförderzentrum Sehen im Hintergrund, ganz spezifisch als persönlichen Ally, sagt man heutzutage, Begleiter, Berater, den Herrn Elbel. Ja. So, und jetzt ist natürlich, das ist ja immer die Diskussion bei der inklusiven Beschulung, wie viel oder beziehungsweise ganz spezifisch, was ist denn der sozusagen behinderte Anteil des Kindes, wofür das Kind diesen sicheren Raum beziehungsweise sehr spezifischen Raum Landesförderzentrum braucht? Welche Seminare macht das Kind da und die Eltern, die sozusagen die Regelschule mit ihrem Bildungsangebot nicht abdecken kann, und in welchem Verhältnis steht das? Also sind die dann zu 80% bei euch gewesen oder in dem Landesförderzentrum, zu 20% in der Regelschule, oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil man sagt ja immer, gibt ja diese Vertreter, die sagen, wir brauchen diese Sonderschulen immer noch, ja, weil die Bedarfe so spezifisch sind, dass wir die in der Regelschule nicht abdecken können. Und andere, die sagen, ja, wir brauchen nur inklusive Schulsysteme, wo dann alles stattfindet. Und das scheint ja eine Mischung zu sein, was ihr da lebt.
Naja, nicht ganz. Also, weil du jetzt nach Prozenten gefragt hast, diese Kurse, die ich benannt habe, ne, was das Stationäre jetzt wäre oder wie man es sehen könnte, die sind Nummer eins freiwillig.
Ah ja.
Das heißt, die müssen daran nicht teilnehmen. Das machen auch nicht alle. Also, da gibt es unterschiedliche Gründe, warum sie es nicht tun. Oftmals auch leider Gottes die Sorge der Eltern, dass sie zu viel Schulzeit versäumen, obwohl es da klare Regelungen gibt, dass zum Beispiel eben das kein Nachteil sein darf, dass die Schüler das nachholen können, dass in der Zeit möglichst, wenn sie in Schleswig zu einem Kurs sind, keine Klassenarbeiten geschrieben werden und so weiter. Aber trotzdem muss man natürlich die Zeit und den Lehrstoff irgendwie nacharbeiten, der da in der Schule stattgefunden hat, wenn man zu einem Kurs in Schleswig ist. Das ist wahr, das ist so. Aber von Lehrerseite war schon früh, und das wurde immer besser, eine ganz große Bereitschaft, dass sie sagten, nein, unbedingt wichtig, der Schüler soll auch da nach Schleswig zu den Kursen gehen. Das kriegen wir schon hin. Da sorgen wir schon dafür, dass er den versäumten Stoff da irgendwie nachholen kann. Es ist sehr, sehr oft die Angst der Eltern gewesen, die sehr fixiert sind oder waren ganz oft eben im Hinblick, dass der Schulabschluss gut werden muss, was ich vorhin schon mal so andeutete, was aber eben nicht alles ist. Ja, jetzt habe ich mich gerade verzettelt, weil worauf wollte ich hinaus?
Na, die konkreten Kurse nochmal, also welche Themen da behandelt wurden.
Ja, aber jetzt nochmal zur Quantität. Also das ist keine 10% weniger, die in Schleswig stattfinden.
Ja.
Also auch für die regelmäßige Kursgänger sind. Also das sind 3-4 Kurse im Jahr. Man kann die ein bisschen erhöhen, wenn man das begründet. Eigentlich sollen es nur 3 sein von einer Woche oder so, ne? Damit ihr eine Vorstellung habt. Es gibt auch für die Älteren dann Wochenendkurse, damit sie dann auch in der Schule noch weniger versäumen. Aber es ist natürlich jetzt in der Quantität, jetzt der Zeit, ist es relativ wenig, was aber nichts über die Bedeutsamkeit aussagt. Und das wäre es an Stationärem. Und für die Eltern oder auch für die Schüler, für die es gute Gründe gab und gibt, zu sagen, aber mein Kind soll in einer Blindenschule beschult werden, gibt es einen Vertrag mit Hamburg. Mhm. Das heißt, die gehen dann nach Hamburg.
Mhm.
Oder auch nach Marburg in die Blister. Auch das haben wir immer mal wieder. Und das ist auch dann immer vom Landesförderzentrum unterstützt worden, dieser Übergang, weil diese Wahlfreiheit, die muss es schon weiterhin geben. Es ist aber das Land Schleswig-Holstein einfach zu klein, um hier parallel komplettes schulisches Angebot jetzt in Form einer stationären Sonderschule anzubieten. Dazu sind die Zahlen zu klein.
Ja, vor allem, wenn ihr so ein erfolgreiches anderes Modell habt, was ja eigentlich wünschenswert wäre. Mich würde mal interessieren, weil das ist ja so immer das Zweite, was so ins Feld gezogen wird bei der Inklusionsschule, wie hoch denn dann tatsächlich der Personalaufwand war? Weil, also wenn wir jetzt davon reden, dass du jetzt 12 Kinder betreut hast gleichzeitig, also ne, da wird ja immer so viel gesagt, es kann keine Schule leisten, trotz I-Status etc. Aber ihr müsst das ja auch irgendwie möglich gemacht haben, dass da die Betreuung sehr, wie sich das jetzt anhört, sehr, sehr intensiv war und eben da trotzdem der Weg gegangen werden konnte.
Naja, wir hatten schon ein bisschen das Glück, eine Schule im Aufbau genannt zu werden. Da gab es irgendwelche Sonderregelungen, dass also da das Personal in sehr rascher Folge aufgestockt wurde. Und heute geht es so um und bei. Genauere Zahlen findet man auf der Homepage vom Landesförderzentrum. Die habe ich dann auch nicht immer jetzt so ganz parat. Mhm. Um die 1000 junge Menschen, für die die Einrichtung zuständig ist. Und ja, ich krieg's jetzt nicht hin, wie viele Lehrerstellen und pädagogische Stellen es sind. Das kommen jetzt noch andere. Medienzentrum und Verwaltung und solche Dinge noch alles dazu, aber es sind so 80, 90 Menschen, die da arbeiten, jetzt Personen her. Also die Anzahl, für die man zuständig ist, die ist oft auch zu hoch, muss man also ganz klar sagen. Das ist nicht ungewöhnlich, dass man dafür 20 oder mehr zuständig ist und muss dann auch schon gewichten und muss dann auch schon schauen, wo ist es gerade besonders nötig, wo bin ich besonders gefragt, welche Fälle in Anführungsstrichen laufen gerade problemlos. Aber es ist ja auch immer das Ziel, und das bleibt es auch, und das finde ich ist auch immer ein Stück besser geworden, dass die Schule eben ganz vieles selbst übernimmt. Also im Grunde nach dem skandinavischen Prinzip, erstmal sind wir Schule für alle.
Ja, genau.
Ja, und dann kriegen wir eben spezifische Unterstützung von einem Kompetenzzentrum.
Mhm.
Und so würde ich das auch weiterhin immer sehen wollen.
Mhm. Ja. Kannst du vielleicht, weil da hast du dich ein bisschen rausmanövert, nochmal wirklich so konkret, was sind wirklich spezifische Themen?
Okay, nee, da will ich mich gar nicht rausmanövrieren. Das war ja ein Schwerpunkt, den ich mit großer Freude aufbauen durfte. Diese Kurse, die waren, als wir kamen, waren das ganz wenige. Und durch den Modellversuch ist das dann erst richtig zu einem entscheidenden Standbein der Einrichtung geworden. Nein, wir haben zum einen fertigkeitsorientierte Kurse, wo es wirklich um Hilfsmittelbenutzung geht, um Orientierung, Mobilität geht, um Arbeitstechniken im weitesten Sinne, natürlich immer parallel zu dem, was sich technisch Neues entwickelt auf dem Markt und im gesamten IT-Bereich natürlich. Das waren natürlich Quantensprünge, die Arbeit mit der entsprechenden Hard- und Software in dem Bereich. Also als ich anfing da, Ende der 80er, war da ja noch fast gar nichts in der Richtung. Da war ja noch die alte Punktschriftmaschine die Sache, um die es ging.
Ja.
Also da habe ich ja nun Quantensprünge miterleben dürfen in dem Bereich und eben auch die Möglichkeit, ganz andere Berufe aufzuschließen, die früher als völlig undenkbar galten. Also wir haben natürlich diverse junge Leute mit dann begleitet, unterstützt, die dann also vollwertige Sachbearbeiterstellen jetzt sagen wir mal in der Verwaltung oder im kaufmännischen Bereich übernommen haben, ohne personelle Assistenz am Ende der Fahnenstange, was natürlich vor einigen Jahren noch gar nicht denkbar gewesen wäre. Und also das wäre ein Schwerpunkt. Ein ganz wichtiger Schwerpunkt war immer der, ja, wie soll man ihn nennen, psychosoziale Bereich, der Bereich Kommunikation, Kommunikationstraining, aber eben auch vor allem Reflexion der Erfahrungen, die die jungen Leute gemacht haben in der Inklusion, in ihren Schulen, in ihren Klassen, in ihren Ausbildungsstellen, damit den unterschiedlichsten Methoden. Dann ein großer Bereich Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Vorbereitung auf Praktika. Und da kam dann eben immer mehr auch so der Bereich Rollenspiel, Theaterpädagogik mit rein. Den würde ich dann schon mal ganz unbescheiden sagen, den ich dann auch da stark mit reingebracht habe, weil ich da auch schon was mitbrachte und mich ja auch noch im Laufe der Zeit weiter fort beziehungsweise weitergebildet habe während der Zeit. Und wir dann eben angefangen haben, sehr viel da auch mit spielerischen, mit kreativen Methoden zu arbeiten, was Aufarbeitung und was auch Probehandeln für anstehende Herausforderungen anbetraf. Und das ging und geht weit über das klassische Bewerbungstraining hinaus.
Ja, ja. Super spannend.
Hashtag Psychodrama.
Ja, das kam dann irgendwann auch.
Ja, ja, genau.
Also das waren so die, das sind so die Schwerpunkte. Es kommen noch die Bewegungsbereiche dazu, Sportkurse, auch eben Kurse wie zum Beispiel Thema Tanzen oder andere Themen, wo es darum geht, Schwellenängste abzubauen. Das heißt, zu sagen, okay, wir gehen mal mit den Schülern im Kurs in eine Tanzschule, wir gehen mal in ein Fitnessstudio und dann machen sie mal da Erfahrungen und dann trauen sie sich zu Hause dann eben das auch zu machen und haben eine Idee, wie ich, was weiß ich, in der Tanzstunde dem Tanzlehrer klar mache, was ich brauche und wie er mir das erklären muss, damit ich auch partizipieren kann.
Ja.
Das heißt also im Grunde da auch, dass ich selber ein Stück weit in die Hand nehmen kann und ein Stück weit die unsicheren, oft ja gutwilligen, aber unsicheren Menschen in die Lage zu versetzen, ihnen zu erklären, was sie brauchen, um im Sportverein mitmachen zu können. Also im Grunde Schwellenängste vor normalem Freizeitverhalten nehmen in den Kursen.
Ja.
Ganz zentrales Thema, was immer größere Bedeutung bekommen hat, Sportarten kennenlernen, an die man sich sonst nie rantrauen würde. Wir sind Bogenschießen mit den Schülern gegangen oder was auch.
Segeln habe ich irgendwo gelesen, ne?
Warte, Segeln sowieso, Segeln, Paddeln, das haben wir schon ganz früh gemacht, Skifahren und so weiter, Schlittschuhlaufen. Also der ganze Bewegungsbereich ein wichtiger Punkt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber das wären mal so die großen.
Geht ganz viel, ja.
Die großen Bereiche jetzt, zu denen in Schleswig Kurse angeboten werden. Das war ja deine Frage, Carsten, ne?
Genau das. An der Bogenschießen, ich als mehrfacher deutscher Meister im Blindbogenschießen.
Das muss ich immer wieder.
Ich komme ja aus einer Sportfamilie. Mein Vater ist ja sein Leben lang Leistungssporttrainer gewesen und ich habe ihn sehr stolz damit gemacht. Deshalb feiere ich das bis heute sehr ab.
Ja, unbedingt mit Fug und Recht, würde ich sagen.
Ja, genau. Insbesondere wenn bei der deutschen Meisterschaft nur zwei Leute antreten.
Ich würde da schon auch gerne mal einen Pokal sehen von dir.
Steht da drüben. Ich habe einen Stern des Sports da drüben zu stehen in Silber. Ja.
Das war aber nach der DDR-Zeit, ne?
Ich habe es während der, also blind, also mit Sehbehinderung erst danach, weil ich ja danach erst sozusagen erblindet bin, aber ich habe zu DDR-Zeiten natürlich Jugendleistungssport gemacht. Mit 4-5 Mal Training pro Woche, ja.
Wow.
Genau. Aber damals eine andere Sportart. Die geht blind nicht mehr.
Also wir haben jetzt einen ehemaligen Schüler, fällt mir gerade ein, der im Judo-Bereich sehr, sehr weit geht.
Ja, genau, auch so eine sehr bekannte Sportart.
Ja.
Genau.
Aber ich meine, der Grundgedanke ist ja so richtig und so wichtig und das finde ich ja auch immer bei dieser ganzen Inklusionsfrage oder gesellschaftlichen Teilhabe, dass man eben alle Bereiche irgendwo, Lebensbereiche mitdenkt, ne, und auch angeht. Und dass es eben wichtig ist, das ist schon anstrengend genug. Wir hatten vorhin das Thema Mobilität, die Arbeit, das alles irgendwie unter der Belastung zu erfüllen und dann diesen Ausgleich zu haben durch Hobbys oder Sport oder auch Kultur, das ist so wichtig und das fällt immer hinten runter oder wird vergessen oder man wird ganz groß angeguckt, so was, das machst du auch noch und so. Und man denkt, ja natürlich, ich will das auch machen. Mhm. Also und wie wichtig das eben auch unter diesem ganzen Gesundheitsaspekt ist, weil also nur weil man eine Behinderung hat, ist man ja nicht gefeit vor den typischen Belastungen, die man hat, wenn man nur arbeitet und irgendwie zu Hause hockt. Ja,
ja und spannend ist auch, wie hoch individuell. Also da würde ich gerne mal aufs Thema Biografiebegleitung durch dich halt auch einschwenken wollen, weil du hast ja bestimmt unendlich. Wie lange hast du den Job gemacht, Karl? 30 Jahre, 40 Jahre?
Also, jetzt am Landesförderzentrum sind es. Wenn ich jetzt noch meine Senior-Expert-Sache dazu nehme, also irgendwie so 38, ne?
38 Jahre, genau. Und halt unendlich viele Biografien gesehen von Werdeprozessen von Menschen mit Behinderung in diesem Bildungsberufssozialsystem, richtig?
Richtig.
Mhm.
Und da hast du ja dann auch sozusagen jetzt mal den kleinen Link dahin, du hast ja dann auch Biografiearbeit zu deinem Steckenpferd gemacht.
Ja, Steckenpferd, naja, lassen wir es mal so. Also auf jeden Fall zu einem Bereich, der mir dann auch immer wichtiger geworden ist. Das hat am Landesförderzentrum schon begonnen. Also mich privat hat das schon immer schon Biografiearbeit interessiert in meinem Bereich, so meiner Theaterarbeit ohnehin. Und es gab dann auch nochmal so eine Art Schlüsselerlebnis. Und zwar habe ich mal mich ja immer noch im Theaterbereich weiter fortgebildet und habe dann ein Seminar gemacht zum Thema biografisches Theater. Ich hatte an der Akademie, Bundesakademie in Wolfenbüttel, da hatte ich auch meine Weiterbildung gemacht, Darstellung und Regie in den 90ern und habe dann später da immer wieder noch Seminare besucht. Und das fand ich, da habe ich einfach ein paar Methoden gelernt, wie man das so machen kann. Wir haben dann zu der Zeit, das war so um 2010 herum, haben damals schon einige Jahre größere Theaterproduktionen gemacht. Das heißt, eine Sache, die bis dato für unmöglich gehalten wurde im Rahmen vom Landesförderzentrum, weil wir sagten, na ja, wir haben ja nicht wie an der Schule eine Theater-AG, die über ein ganzes Jahr läuft. Das können wir ja gar nicht leisten. Die Schüler sind ja alle verstreut im Land und kommen nur zu den Kursen. Und wir haben aber dann es geschafft, mit einer unglaublich aufgeschlossenen Leitung tatsächlich die Kurse dafür, also für Theaterproduktion, tatsächlich so auszuweiten, dass man da in intensiver Arbeit tatsächlich was auf die Beine stellen konnte. Und das hatten wir schon ein paar Jahre lang gemacht und haben uns dann auch relativ schnell für Festivals auch interessiert und haben dann diese Bundesfestivals, Schultheater der Länder ist so das größte Festival in Deutschland, wo jedes Bundesland eine Gruppe entsendet. Und da haben wir uns tatsächlich mit einem Stück, das sich nannte Geschichten, die das Leben schreibt, tatsächlich über Biografien von Schülerinnen und Schülern mit Sehbeeinträchtigung haben wir ein eigenes Stück gebastelt.
Wow.
Und haben dort deren Themen in den Vordergrund gestellt. Das war ganz spannend, weil am Anfang so von verschiedenen Seiten aus der Theaterszene gesagt wurde, biografisches Theater, das ist doch nichts für Jugendliche. Die haben doch noch gar nichts erlebt. Und ich fand das gar nicht. Die haben schon verdammt viel erlebt.
Ja.
Und auch schmerzhafte Dinge, auch tolle Dinge.
Mhm.
Und insofern war ich der Überzeugung, genau das kann man machen. Und das haben wir dann auch gemacht und hatten dann das große Glück, oder was heißt Glück, auch offensichtlich die Qualität, dass wir Schleswig-Holstein bei diesem Bundesfestival 2011 in Düsseldorf, also ist immer ein anderes Bundesland, das es ausrichtet, vertreten durften. Das war sensationell, das hatte irgendwie noch nie irgendeine Fördereinrichtung geschafft.
Cool.
Das war immer gymnasial dominiert, diese Festivals.
Ja.
Kann man sich gut vorstellen.
Ja, ja.
Das Erstaunen war auch riesig, als wir da aufhören. Das Erstaunen war dann noch riesiger, dass das Stück witzig war. damit hatte keiner gerechnet.
Nee, da kommen die Behinderten, muss doch traurig werden.
Genau. Es war, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, Carsten, es war tatsächlich eine Gruppe, ich muss es jetzt leider sagen, aus Berlin-Mitte, dabei, die Berlin vertrat und ja. Die Lehrerin hat ihren Schülern, das waren Jüngere, so sechste Klasse, ja. Hat ihnen die Teilnahme, also den Besuch der Aufführung unserer Gruppe untersagt, weil sie die Sorge hatte, dass sie das nicht verkraften könnten, da Behinderte What? Auf der Bühne zu sehen.
Ja, du, das ist auch Berlin-Mitte, das wundert mich nicht.
Also im Jahr 2011.
Boah. Ja, aber 2011 haben schon noch wenig Berliner in Berlin-Mitte gelebt. Also ja. Das sind dann so die zart beseiteten, ja. Zugezogenen, die dann ihre Kinder natürlich schützen müssen vor den bösen Behindern.
Wir haben das erst später erfahren, wirklich, weil ja. Wir haben das ja nicht mitbekommen, dass die da nicht waren. Mhm. Wir haben das viel später erst gehört. Ich fand es wirklich, also unfassbar. Ja. Aber das sagt so viel jetzt über die, ne, über die Erwartung. Das heißt, ich glaube, wir waren da schon ein enormer Türöffner bei diesem Festival, dass man irgendwie feststellt, ach guck mal, die haben ja dieselben Themen wie wir und irgendwie witzig sind sie auch noch und können auch noch über sich selber lachen. Und ich glaube, das war da ziemlich wichtig, so für mich auch, mich weiter mit diesem Biografiethema zu beschäftigen. Und es ergab sich dann so, dass ich kurze Zeit später vom DVBS eingeladen wurde, da an einem Seminar mitzuwirken. Und habe da, insofern ist mir der Schlenker noch wichtig, habe da tatsächlich ein Seminar gemacht zum biografischen Theater. Unser Seminar heißt ja heute noch so und wir machen ja ein bisschen was anderes, können wir ja gleich noch drauf kommen.
Gerne.
Vermutlich. Da war es tatsächlich biografisches Theater. Es war ein DVBS-Seminar mit unterschiedlichen Themen. Und man konnte sich entscheiden in Herrenberg. Und ein Thema war eben biografisches Theater, das ich verantwortet habe. Und da haben wir dann tatsächlich ein Stück entwickelt in diesen paar Tagen, auch auf Basis der Biografien der Menschen, die sich jetzt für dieses Thema gemeldet hatten, und haben das dann am Sonntagvormittag, am Abschluss des Seminars, dann für den Rest, also für die anderen Workshops vorgeführt. Ja, cool. Das war insofern tatsächlich ein Theaterstückchen. Das wir da aufgeführt haben. Und das ist der Grund, warum dieses Seminar immer noch biografisches Theater heißt, obwohl wir das in der Form ja nicht mehr machen.
Also vielleicht mal zur Erläuterung, also der DVBS ist der Deutsche Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf.
Das ist schön, dass du das noch erklärst, weil wir hatten so ein Vorgespräch eben mit Abkürzungen, denen ich immer nicht anfangen kann.
Genau.
Und gerade also, was die Blindenverbände in Deutschland angeht, finde ich, ist man da schnell bei diesem Witz mit der jüdischen Volksfront oder der Volksfront von Judäa und genau. Der populären Front. Also,
genau, also es
der
gibt,
DVBS ist die populäre Front.
Nein, also es gibt den Dachverband der allgemeinen Blinden und Sehbehindertenverbände, die sogenannten ABSVs. Ja. Das ist der DBSV, also der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband. Und dann gibt es aber noch den Marburger Ableger, der ist auch bundesweit, der ist spezialisiert auf Mitglieder in der Begleitung in Studium und Beruf, und das ist der sogenannte DVBS, also Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf.
Carsten, du weißt auch, wie der früher hieß, ne?
Sag du mal.
Verband blinder Geistesarbeiter.
Ja. Auch schön. Trifft's auch ein bisschen mehr.
Geistesarbeiter.
Ja, man hatte auch überlegt, ob man den DVBS mal umbenennt. Aber wie gesagt, das ist der sozusagen der, ich würde es mal sagen, der sehr auf akademische Laufbahn, auf Bildung spezialisierte Blindenverband hier in Deutschland, der bundesweit tätig ist, wo ich mich neben Herrn Dr. Bach, den wir auch schon zu Gast hatten, als zum Leitungsteam der Fachgruppe Wirtschaft zählen darf. Und die Fachgruppe Wirtschaft, liebe Sophie, die richtet halt im Rahmen des DVBS einmal im Jahr, seit vielen Jahren, ein Seminar, das nennt sich Biografisches Theater, mit Herrn Elbel aus. Und darüber haben Karl und ich uns auch kennengelernt. Ich glaube, 2016 war ich das erste Mal da.
Und seit wann gibt es dieses Seminar?
Na, ich würde mal sagen, ab 14, glaube ich. Okay. Also es war davor eben dieses biografische Theater und dann gab es nochmal so eine Zwischenform. Und diese Form, die wir jetzt eben, die ich da anbiete seitdem, 15, 14 in dem Dreh, hat eben andere Schwerpunkte, aber auf die kommen wir ja gleich noch zu sprechen.
Ja.
Ja,
ein bisschen andere.
Na, methodisch ist ein bisschen.
Methodisch anders, ja.
Methodisch ein bisschen anders.
Also in Berlin geht es genauso, richtig.
Genau. Und das war sozusagen mein Einstieg in die Verbandsszene der Blinden und Sehbehinderten. Das war nämlich das erste Seminar, was ich von der Blinden-Selbsthilfe besucht habe. Mhm. Und das hat bei mir so eingeschlagen, dass ich seitdem jedes Jahr da war. Mhm. Ich bin sozusagen der Dauergast, ich bin ein Inventar, oder Karl?
Ja.
Und
leitest ja inzwischen auch bestimmte Kurse, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Nicht in dem Rahmen. Ah. Da kommen wir wieder zum Thema, welche Rolle hat eigentlich Herr Otto in diesem Seminar, Karl? Da kannst du dich vielleicht mal nachher noch...
Das werden wir gleich noch klären.
Genau. Und wir treffen uns einmal im Jahr, im Ende Juli, auch in diesem Jahr wieder, in Herrenberg bei Stuttgart. Mhm. Genau, ist ein wunderschönes barrierefreie Anlage mit Blindenleitsystem, rollstuhlgerecht, mit Vollverpflegung, mit Einzelzimmern, mit Balkon, mit Pool, in einem wunderschönen alten Jagdschloss in der Nähe von Stuttgart. Mhm. Und dort tun wir was, Karl?
Na, wir machen eine Biografiearbeit und da geht es um Arbeitsbiografien. Ja. Aber natürlich ist der Mensch ein Ganzes und wir können dann nicht abspalten, sondern von seiner sonstigen Person und seinen sonstigen Erfahrungen, Wichtigkeiten, Themen. Aber der Fokus liegt tatsächlich auf Arbeitsbiografien, auf Situationen im Arbeitsleben oder aber, wir schließen dann niemanden aus, auch Menschen, die in Ausbildung sind oder im Studium sind oder arbeitslos sind, gerade ohne Job sind,
ja.
Auch die sind willkommen und auch die haben ja alle intensive Themen, die sie einbringen können.
Aber es sollte im Bereich also Sehbehinderung liegen oder sind auch jetzt, also wären jetzt auch andere Behinderungen?
Wir sind auch für andere Behinderungen offen. Also das ist also es ist zwar vom sozusagen DVBS, also von einem Blinden- und Sehbehindertenverband ausgerichtet, mhm. aber die Zielgruppe grundsätzlich sind wir offen für jegliche Behinderungen.
Ja,
also Mobilitätseinschränkungen sind überhaupt ja kein Problem. Mhm. Schwierig ist es halt, da ist wieder das Thema Dolmetscher, Dolmetschung gehörlos ist schwierig, glaube ich, umzusetzen, war Karl?
Haben wir noch nicht probiert, ne?
Haben wir noch nicht probiert. Wir wären offen, aber wie gesagt, ja. die Gebärdensprachdolmetschung sicherzustellen, haben wir keine Erfahrung leider. Mhm. Und natürlich, sagen wir so, es ist ein sehr kommunikatives Seminar und geht auch ziemlich in die Tiefe, also eine gewisse Belastbarkeit und kommunikative Kompetenz und Empathie sollte man schon mitbringen. Würde ich jetzt mal so allgemein sagen, Karl, du darfst gerne widersprechen.
Ja, ein Halbwiderspruch. Also ich denke, wichtig ist zu sagen, es ist keine therapeutische Veranstaltung.
Nee.
Es ist eine Veranstaltung im Rahmen der Erwachsenenbildung. Mhm. Es geht ja, im weitesten Sinne Coaching, die Möglichkeit der Reflexion, der Ideen zu entwickeln für einen Neuaufbruch, für vielleicht Verhaltensänderungen oder für was auch immer für Veränderungen oder auch einfach um Klarheit über bestimmte Erfahrungen zu gewinnen. Und die zentrale Methode, mit der ich da arbeite, ist eben das Psychodrama. Ich habe da, wurde vorhin ja schon mal erwähnt, eine Ausbildung gemacht und habe das im Rahmen meiner Arbeit am Landesförderzentrum auch immer wieder schon einsetzen können und habe da einfach gesehen, jetzt mit erwachsenen Menschen, die schon eine Weile im Berufsleben sind, ist das eigentlich eine sehr, sehr gut geeignete Form, eben über diese Methode sich mit seiner Situation als Mensch mit Beeinträchtigung im Arbeitsleben oder daneben.
Ja, oder darüber neben und außerhalb.
Daneben und außerhalb, genau, zu befassen. Und das da war der schon genannte Dr. Bach ein wichtiger Mensch, der mich da ermutigt hat, eben genau mit der Methode auch reinzugehen, weil ich da am Anfang auch unsicher war und ein bisschen vorsichtig dachte, ja, kann man das machen, kommt das an? Und er hat mich da intensiv ermutigt und das hat sich dann auch bewahrheitet, dass das tatsächlich ein sehr, sehr guter Ansatz ist. Wir machen vorher im ersten Teil immer noch intensive Biografiearbeit im Sinne von Reflexion, sich die eigene Arbeitsbiografie und wichtige Stellen und wichtige Einflusspersonen oder Erlebnisse auch nochmal bewusst zu machen. Und ein Großteil geht es aber dann eben um die Arbeit in der Gruppe. Die Gruppe ist ganz wichtig bei dem Thema.
Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also jede Person, die teilnehmen möchte oder kommt, die bringt sozusagen ihre eigene Arbeitsbiografie mit.
Richtig.
Und egal, in welchem Punkt man gerade ist, ne, Karrierewechsel, arbeitssuchend oder wie auch immer, würde man dann seine Themen mitbringen. Und dann geht es aber darum, innerhalb der Gruppe so einen gemeinsamen Konsens zu finden, worüber man sich jetzt dann weitergehend bildet oder unterhält.
Nee, es ist dann schon tatsächlich eine Protagonistenarbeit in dem Sinne, dass derjenige, der jetzt ein bestimmtes Thema dann auch einbringen möchte, dann auch die gesamte Aufmerksamkeit der Gruppe und natürlich von mir bekommt und Angebote bekommt, jetzt einen bestimmten Aspekt zu fokussieren. Dann gibt es auch methodische Angebote. Dieses Psychodrama ist unglaublich reich an verschiedenen Methoden, wie man da rangehen kann. Mhm. Aber die Gruppe spielt eben auch eine große Rolle, weil die Gruppe dann auch nach bestimmten Regeln Feedback gibt und natürlich auch mitspielt, weil wir bringen die Situationen, um die es geht, dann eben auf die Bühne. Deswegen, dieses Drama ist eigentlich nicht, wie das so landläufig gern verstanden wird, tatsächlich im Sinne jetzt der Kategorie Drama, sondern eben im amerikanischen Englisch Drama für Theater.
Mhm.
Das ist eigentlich gemeint. Und mit Theatermethoden gucken wir mal, wie wir da ein bisschen mehr Klarheit kriegen, vielleicht über Erfahrenes oder aber auch Ideen bekommen für die Zukunft, mit denen man dann vielleicht auch nach Hause fährt und bestimmte
Vorsätze
hat, die man mal ausprobieren will.
Nee, also ich würde jetzt noch mal fragen, also dann ist es eben auch so, dass dann, wenn ich jetzt mich zum Beispiel entscheide, ich würde gerne kommen, würde ich dann auch im Vorfeld sagen, also ich hätte Interesse daran, dass meine Biografie besprochen wird, das und das sind meine Themen, wählt ihr das aus der Gruppe aus? Oder, weil es kann ja wahrscheinlich nicht jeder rankommen.
Vielleicht, Karl, darf ich da mal den Ansatz kurz mal?
Na klar.
Also Hintergrund ist der, du bekommst im ersten Schritt erstmal über die gesamte Seminar bekommst du die Möglichkeit, für dich deine Berufsbiografie erstmal zu reflektieren. Mhm. Also bekommst erstmal ein Angebot über zum Beispiel Fragenkataloge, über bestimmte Rollenarbeit, erstmal zu für dich selber ins Nachdenken, Reflektieren zu kommen. Die Gruppe steht dir als Resonanzboden zur Verfügung über Feedback und wie auch immer, musst du aber nicht. Ja, also das ist, du kannst auch für dich erstmal Klarheit gewinnen. Die Gruppe ist aber da und unterstützt es.
Ja.
Ja, und das macht jeder in der Gruppe erstmal sozusagen für sich und miteinander. Ja, also die Gruppe, andere Gruppenmitglieder dienen erstmal nur als Spiegel, als Hilfsinstrumente für deine eigene Reflexion.
Mhm.
Ja, und dann irgendwann kristallisieren sich eventuell spezifische Themen für dich raus, wie zum Beispiel eine Rollenkollision, dass du sagst, naja, bei mir kollidiert zum Beispiel gerade die Mutterrolle, die du hast, und deine berufliche Rolle, ja, Vereinbarkeit Familie und Beruf als Beispiel.
Mhm.
Ja, du bringst dann dieses Thema ein und Karl sagt, ja, okay, haben wir Lust, machen wir. Dann würde Karl mit dir sozusagen eine sogenannte Protagonistenarbeit, also Einzelarbeit machen, wo die Gruppe natürlich anwesend ist. Und die Gruppe fungiert dann sozusagen als dein Unterstützungssystem im Sinne von, ich möchte mich mal von außen sehen, aber da jetzt methodisch, Karl, übergebe ich mal wieder an dich, bevor ich mich da jetzt zu sehr verzettle.
Nö, das war schon richtig. Also das Tolle, habe ich vorhin ja schon angedeutet, ist, dass derjenige mit seinem Thema da komplett für die Zeit im Mittelpunkt steht.
Mhm.
Das muss man aber nicht. Es ist nicht so, dass man nur dann zu dem Seminar kommen darf. Das ist vielleicht wichtig, wenn man da schon irgendwie irgendwo der Schuh drückt und mal was mitbringt. Man kann da auch ganz offen hinfahren und auch das ganze Seminar verbringen, ohne eine individuelle Protagonistenarbeit gemacht zu haben, weil alle können in der Regel auch gar nicht drankommen.
Genau.
Das ist aber auch nicht weiter schlimm, weil man so viel mitkriegt von den anderen, wo man sich identifizieren kann oder ähnliche Erfahrungen hat oder eben auch mitspielt in Szenen, die ich dann aufbaue und demjenigen, um den es da gerade geht, also die Protagonistin. Dann brauchen wir da, wenn wir Situationen spielen, brauchen wir dann auch die anderen Gruppenmitglieder als Mitspieler.
Ja.
Die werden dann, weil sie ja zunächst mal gar nicht wissen, worum es geht, eingedoppelt. Das heißt, es wird ihnen so ein bisschen erklärt, was für eine Rolle sie spielen sollen. Ne? Da ist dann derjenige, um den es geht, gefragt. Aber alles ist möglich. Man kann eben nicht nur, was weiß ich, den Chef oder was so naheliegend ist oder den Kollegen oder wen auch immer spielen. Im Psychodrama ist alles möglich. Ja. Wir haben auch Fantasiefiguren, wir haben auch irgendwelche Figuren, die einem auf der Schulter sitzen und einem ständig irgendwas ins Ohr flüstern. Auch sowas können wir dann spielen in der Form. Das heißt, wir können Gegenstände, Tiere, alles Mögliche können da eine Rolle spielen. Das heißt, es ist unglaublich weit gefasst.
Ja.
Und was mir eben wichtig ist, derjenige kann auch das Ganze von außen angucken. Also auch die Möglichkeit gibt es, dass er gar nicht selber mitspielt oder aber, dass man, sagen wir mal, in die Rolle des Antagonisten geht, dass man die Rolle übernimmt des Kollegen, der einen schon seit Jahren nervt.
Ja.
Und man spielt den mal und besetzt seine eigene Person mit einer anderen, mit einem anderen Gruppenmitglied. Also man merkt schon, es gibt sehr viele Möglichkeiten, immer wieder neue Perspektiven auf das zu entwickeln. Darum geht es eigentlich, was man da mitbringt, was man an was einem als Thema oben aufliegt oder was manchmal auch erst in der Rahmen des Seminars bemerkt und hinkommt und sagt, bei mir ist alles fein, ich habe
ja. Ja, und so die
Klassiker. Und im Laufe des Seminars merkt, ach doch, ich habe ja doch was.
Yeah. Genau, und so Klassiker, Sophie, sind zum Beispiel, wie Karl schon vorhin gesagt hat, Probehandeln. Also du bereitest dich zum Beispiel auf eine Situation vor, du möchtest, brauchst neue Hilfsmittel, denn musst mit der Verwaltung sprechen und wie auch immer, hast Angst davor, weil die Erfahrung mit der Sachbearbeiterin schlecht war, dann würde man diese Szene inszenieren, also man stellt einen Tisch hin, du kommst dann, erklärst, wie die Sachbearbeiterin ist, ich übernehme dann zum Beispiel die Rolle der Sachbearbeiterin.
Das wäre schön.
Und dann spielen wir das durch. Das ist zum Beispiel so eine klassische, ganz, ganz klassische Szenario.
Ja.
Oder dass man zum Beispiel aus Situationen kommt, wo man sagt, ey, verdammt, ich habe da schlecht reagiert, ich würde es gerne anders machen. Aber wie für das nächste Mal, dass man diese Szene auch nochmal reinszeniert und sagt, wie war es denn? Wer saß am Tisch? Was hat wer gesagt? Wer waren die Personen? Da habe ich zum Beispiel relativ häufig die Rolle des sehr wirtschaftlich denkenden Chefs in dem Setting in Herrenberg.
Mhm.
Wenn ich mich recht entsinne, war Karl?
Ja, es ist, vielleicht passt das gerade an der Stelle, es ist auch so, dass derjenige, um den es dann geht, um dessen Thema es geht, dann auch aufgefordert ist, die Mitspieler auszusuchen.
Ja.
Und ich dann frage, ja, wer könnte denn mal hier deinen Chef spielen oder so? Und dann kann aber auch derjenige aus der Gruppe kann auch ablehnen.
Ja.
Auch kann auch sagen, nee, das ist, kann ich gerade nicht oder das ist gerade nicht meine Sache oder so.
Ja.
Ne? Also da ist auch große Offenheit gefragt, dass auch die Gruppe da nicht instrumentalisiert wird oder Gruppenmitglieder, sondern dass auch dann wirklich auch mit entsprechendem Engagement gespielt werden kann.
Ja, klingt fantastisch. Jetzt sagt noch mal ganz praktisch, wenn jetzt Menschen hier zuhören und sagen, ich will mich unbedingt informieren, bewerben, wie kann ich teilnehmen?
Das wird die Ausschreibung wird es wieder in den nächsten 2 Monaten geben über die Homepage des DVBS.
Können wir dann auch nochmal in den
Können wir, Show genau, machen. Also falls jemand sagt, ich habe Interesse, ich möchte informiert werden, am besten einfach eine Mail an uns, also besuch@tomatenaufderfantasie.de. Steht auch in den Shownotes unten drin, einfach mal eine Mail, kurz anfragen, hier sag mal Bescheid, wenn die Ausschreibung raus ist, dann sende ich die gerne weiter. Und dieses Jahr findet es vom 24. bis 27. Richtig, Karl?
Ich gucke mal ganz
schnell. Juli?
Ja, Juli, genau. Also es ist das letzte vollständige Juli-Wochenende. Karl, guck nochmal nach.
Vom 23. bis 26.
Vom 23. bis 26.07.2026. Der 23. ist ein Donnerstag. Da geht es dann so 15 Uhr los. Und Sonntag Mittag um 12 ist dann Abreisefeierabend. Genau, in Herrenberg bei Stuttgart.
Mhm.
Genau, und was noch vielleicht noch sehr wichtig ist, also Dieses Seminar kann über die Integrationsämter als Maßnahme der beruflichen Bildung gefördert werden. Mhm. Also die Kosten werden für arbeitnehmende Menschen vom Integrationsamt übernommen. Wir haben sozusagen immer wieder den Förderbescheid bekommen bis dato.
Ja, und jetzt klingt das ja nach ziemlich viel Arbeitsintensivität, dass jetzt auch klar ist, es können jetzt nicht Massen kommen. Wie, so, was ist so die Teilnehmeranzahl bei euch dann so, als man sich da auch so drauf einstellen kann?
Also die Teilnehmerzahl ist immer zwischen 10 und 15 Plätzen.
Okay.
Ja, also weil größer ist nicht so gut. Nee. 15 ist wirklich so maximal. Der Wohlfühlbereich sind so 12, 10 bis 12, 13 Personen. Die haben wir aber bisher immer hinbekommen. Mhm. Genau.
Ja,
und wie gesagt, das ist halt vielleicht auch nochmal wichtig, also das ist wirklich ganz ganz klar eine Bildungsveranstaltung, das hat wenig mit, also nichts mit Esoterik, mit Spiritualität zu tun. Psychodrama ist ein Instrument, das ist die älteste Methode von Gruppenpsychotherapie grundlegend. Wir arbeiten aber, also Karl arbeitet aber nicht therapeutisch, das heißt, die Instrumente sind bloß dem entlehnt und das ist sozusagen, das Instrumentarium ist über 100 Jahre alt. Also es ist auch ein fundiertes Instrument des Bildungsbereichs und so weiter. Wer sich da mal belesen möchte, einfach mal gucken, was Psychodrama ist. Der Begriff ist sehr fehlleitend, finde ich persönlich. Es hat nichts mit theatertechnischem Rollenspiel zu tun im Sinne von wir verkleiden uns jetzt mal, sondern es geht darum, aktuelle, vergangene und zukünftige Herausforderungen im Arbeitsleben, die immer biografisch sind, mit szenischen Mitteln, und Methoden so zu bearbeiten, dass sie erlebbar und damit gestaltbar werden. Auf Basis der absoluten Freiwilligkeit, alles kann, nichts muss, jeder darf, keiner muss.
So, das hast du aber schön gesagt, Carsten.
Oder?
Ja, da bin ich jetzt absolut einverstanden.
Genau, und wer sich jetzt fragt, warum labert der Typ gerade?
Beschreibt das wirklich sehr gut. Ich will es noch mal betonen, es hat im Psychodrama immer die beiden Stränge gegeben, den therapeutischen und den pädagogischen. Und ich war immer auf der Seite des pädagogischen. Mhm. Ich denke, wichtig ist, und das traue ich mir schon sehr zu, und ich glaube, das habe ich bisher auch immer hingekriegt, dann zu erkennen, wann eine Arbeit auch in Richtung notwendiger Therapie laufen würde und die dann dort auch nicht stattfindet und ich dann in einem Einzelgespräch mit demjenigen auch auslote, ob vielleicht Therapie sinnvoll sein könnte. Und da mache ich dann auch an so einer Stelle dann auch nicht weiter. Ich glaube, das ist wichtig, dass das potenzielle Teilnehmer wissen und dass hier auch nichts gefordert ist. Niemand muss hier in die Tiefen seiner Psyche tauchen und wird da eventuell gezwungen oder so, überhaupt nicht. Mhm. Es ist ein Angebot aus diesem Bereich, das man gut nutzen kann, wenn man will.
Genau, und vielleicht ich nochmal als bestes Fallbeispiel. Bin damals halt wirklich da hingekommen, mein erster Kontakt mit der Selbsthilfe behinderter Menschen. Ich bin mit sehr vielen Vorurteilen gekommen, war sehr im Widerstand, Karl wird sich entsinnen.
Ja,
cool. Hab mich sehr dort auch abgearbeitet an Karl, an Heinz Willi, an die Gruppe, an mir selbst. Es war sehr anstrengend, wirklich.
Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Es war wirklich sehr, sehr anstrengend. Und das war für mich aber ein sogenannter Game Changer, dieses Seminar. Ich habe mich selber auf Basis dieses Seminars dann irgendwann selber zum Psychodramatiker ausbilden lassen. Weil ich dieses Instrumentarium so wirkungsvoll finde, arbeite sehr, sehr gerne auch selbst damit. Weil der große Vorteil ist der, es bringt einfach was. Dieses, lass uns mal über Probleme reden, bringt gar nichts. Dieses, lass uns mal gemeinsam dein Problem erleben und verändern, hat so eine Durchschlagswirkung, das hat so viel Macht und Power. Und vielleicht parallel noch dazu, es sind immer super tolle Leute da. Wir haben ein wunderschönes Haus, ein wunderschönes Areal, was sozusagen gerade, was das Thema Barrierefreiheit, Schutzraum und so weiter für Menschen mit Behinderung betrifft, ist das da wirklich nahezu perfekt. Und die allabendlichen, wir trinken mal ein Bier zusammen, ist auch immer wieder sehr schön und das Essen ist auch gut. Das muss man auch mal dazu sagen.
Ist ja auch wichtig.
Ja, oder Karl?
Immer wichtig bei Seminaren.
Ja, also ich auch.
Man genau. kann noch so ein gutes Seminar machen, ja. wenn es dem Essen nichts taugt.
Ja.
Bleibt eine schlechte Erinnerung.
Genau. In deiner Biografie, Karl, finde ich ja schön, dass du sozusagen der Kreis sich dann mit der Erwachsenenbildung schließt. Dass du dann
ja,
diesen
genau.
langen Weg über die SchülerInnen und Berufsstabs.
Was ich eigentlich immer machen wollte.
Ja, genau. Aber was ich auch wichtig fand, ich weiß gar nicht, das klang ganz am Anfang mal an, als du meintest, dass du dann jetzt irgendwie dazu kommst, auch mal so Theaterstücke auf die Bühne. Es gibt ja so viele Bereiche, für die es nie zu spät ist. Ja, da gibt es eben so ein paar kreative Sachen, werde ich nochmal irgendwie mit 70 irgendwie Olympiasieger? Nee, aber sowas wie Theaterarbeit, Schreiben, überhaupt sich kreativ einbringen oder eben jetzt Erwachsenenbildung, dafür ist es ja nie zu spät. Das ist doch eigentlich wunderbar.
Ja, ich denke, es sind da ganz gut Sachen zusammengekommen. Freut mich für mich selber an der Stelle dann auch. Und ich denke, ein großes Glück an der Stelle ist jetzt für das Seminar, dass ich tatsächlich aufgrund meiner jahrzehntelangen Erfahrung jetzt in der Arbeit mit Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Psychodrama zusammenbringen konnte.
Ja.
Ich denke, das gibt es ganz selten. Psychodrama ist schon sehr verbal ausgerichtet, aber eben nicht nur. Es ist auch sehr visuell ausgerichtet. Und da Formen zu finden, die dann eben auch für sehbehinderte und blinde Menschen gut machbar sind. Ich glaube, das ist ganz gut in diesem Seminar gelungen. Das ist, glaube ich, noch eine weitere Besonderheit dieses Seminars. Es gibt sicher viele Angebote in der Richtung, aber wahrscheinlich nicht so mit dem Fokus eben auch, wie ist das Ganze für Menschen mit Seheinschränkung ertragreich machbar.
Du wolltest dich noch zur Rolle des Herrn Otto äußern, Karl.
Ja, die Rolle des Herrn Otto ist doch eigentlich klar. Ja. Er ist Organisator dieses Seminars auf allen Ebenen, was die Anmeldung betrifft, was aber auch das Seminar selbst anbetrifft. Auch da gibt es ja einiges zu bedenken, auch wenn das recht barrierearm ist, das Haus eben. Wie die Menschen da zurechtkommen, was alles zu organisieren ist, das macht der Herr Otto mit großer Kompetenz und Hingabe. Möchte ich schon mal betonen.
Habe ich keinen Zweifel, weil er kennt sich im Stuttgarter Bahnhof, der ja nun wirklich eine Großbaustelle und
ja.
also das Gegenteil von barrierearm ist, kennt er sich sehr, sehr gut aus.
Herr Otto ist mir ein wichtiger Gesprächspartner in der Vorbereitung des Seminars. Das immer mehr geworden aufgrund jetzt auch seiner eigenen Tätigkeiten und Ausbildung auch im Psychodrama-Bereich. Und das ist natürlich nochmal eine große Besonderheit. Er ist auch immer noch in der Lage, als Teilnehmer in hilfreiche Rollen zu gehen und hat also bis vor kurzem auch noch eigene Themen eingebracht in das Seminar. Und ja, Herr Otto ist in der Lage, zwischen diesen verschiedenen Rollen zu unterscheiden, was, glaube ich, manchmal gar nicht so einfach ist.
Das stimmt.
Bist du damit einverstanden oder fehlt?
Ja, nee, super. Finde ich gut.
Ich würde das mal als Golden Shower bezeichnen, was du hier gerade bekommen hast. aber ich habe ihn ja auch schon in Action gesehen und kann mir das sehr, sehr gut vorstellen.
Also neben allem Flachs jetzt, es ist tatsächlich ja schwierig, diese drei Rollen
total.
Auszufüllen. Ja. Aber dadurch, dass wir immer wieder im intensiven Gespräch sind miteinander, kriegen wir das zusammen dann auch gut hin.
Ja.
Na, dadurch hast du, wie gesagt, also ich sehe mich da auch in dieser Vorbereitungsrolle auch eher so aus der, kann da vielleicht nochmal ein bisschen andere Betroffenheitssicht, also durch die eigene Betroffenheit mit reinbringen, dass das halt wirklich ein super anschlussfähiges Produkt ist, was wir da machen in Herrenberg. Ja, dass das wirklich sehr, sehr spezifisch und sehr, sehr gut geeignet ist, um Partizipation, um Inklusion zu erzeugen, bestmöglich. Das ist, glaube ich, das, was wirklich nochmal so, was man wirklich nochmal hervorheben kann. Wir machen uns wirklich richtig, richtig, richtig Gedanken, dass alle gut teilhaben können.
Ja. Sehr schön.
Willst du nochmal einen kleinen Werbesatz sagen, lieber Karl?
Also ich finde, das war jetzt genug Werbung.
Okay.
Also ich glaube, dem ist jetzt nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich habe eben so, weil es ja nun um meine Biografie auch ging, habe ich spaßhalber erst so eben da nochmal intensiv Werbung gemacht hast, habe ich so gedacht, am Ende, ich bin ja so in der Hinsicht Kind der 70er Jahre, der hochpolitisierten 70er Jahre in Marburg, und am Ende wurde dann immer gesagt, wenn zur nächsten Demo aufgerufen wurde oder zur nächsten Vollversammlung, kommt massenhaft.
Schön.
Das geht in unserem Fall gar nicht. Massen können wir gar nicht vertragen. Nee. Aber ja.
Ja, aber ich meine, und
Zuhörerinnen und Zuhörer seid herzlich eingeladen.
Ja.
Und das Politische, finde ich, ist ja auch immer dabei, weil das ist, lässt sich einfach nicht ohne denken, ne? Das ist
ja,
eben, sobald du betroffen bist, musst du politisch werden, ansonsten wird es halt schwierig. Mhm. Nee, sehr schön.
Ach, schön, ihr Lieben.
Also mein Kaffeebecher ist so ein bisschen leer.
Wollte ich auch gerade sagen, mein Kaffeebecher ist auch mittlerweile leer.
Ja, meine Teetasse auch. Jetzt bin ich mal ganz nordi.
Ja, sehr schön. Ach, vielen, vielen Dank, Karl. Das war wirklich ein wahnsinnig tolles Gespräch. Also es gibt natürlich noch 1000 Punkte, wo man irgendwie hätte ansetzen können. Aber ich fand sehr, sehr spannende Impulse dabei und auch Wahnsinn, wirklich Hut ab vor deiner Arbeit. Das klingt als nicht nur nach einer Biografiearbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern als hättest du da mehrere, um wieder bei der Intersektionalität zu bleiben, viele Rollen auch selber inne. Ganz toll. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für das anregende Gespräch. Ist ja auch, man nimmt ja immer selber immer was mit, ne? Nochmal so das alles so beguckt und dann dachte, das hast du alles gemacht, ey.
Stimmt.
Ja, so wird es ein Podcast zur eigenen Biografiearbeit, lieber Karl.
Ja, absolut.
Ach, schön. Du, hat mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich freue mich auf die anstehende Wiedervorbereitungszeit für Herrenberg 2026, wo wir wieder die Köpfe zusammenstecken und wieder Neues, Cooles, Geiles uns erdenken, entwickeln und wie auch immer. Da freue ich mich drauf.
Ich auch.
Ja.
In diesem Sinne, gehabt euch wohl, ihr Lieben.
Ja, ein schönes Moin Moin in Norden.
Ja, grüßen wir den Norden.
Ja. Grüße sind angekommen.
Okay, sehr schön.
Alles klar.
Und Grüße in die Hauptstadt.
Danke.
Danke dir. Na denn, ciao Karl.
Du möchtest uns im Podcast besuchen oder in deine Organisation einladen? Dann kontaktiere uns unter besuch@tomatenaufderfantasie.de.